Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und auch heute gibt's wieder eine Folge Frisch gezockt. Das ist ja ein Format, bei dem wir 6 Spiele rezensieren. Im Regelfall aktuelle Spiele des aktuellen oder vorherigen Jahrgangs. Und welche Spiele das heute sind und mit wem ich das gemeinsam rezensiere, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, wer jetzt wieder Stefan Hanf erwartet, der wird enttäuscht sein oder sich vielleicht freuen, mal wieder eine andere Stimme zu hören in dieser Rezensionsfolge. Beides ist legitim. Und den Kollegen, mit dem ich jetzt rezensiere, den hast du möglicherweise vor kurzem in meinem Podcast schon gehört, nämlich entweder in der Orakelfolge oder als wir über seine Spiele des Lebens gesprochen haben, die ihn und seine Spieleleidenschaft geprägt haben. Bei mir ist heute einer der 3 beziehungsweise 4 Vertreter des Brettagoge-Kollektivs, nämlich Chris Greff. Hallo Chris, grüß dich.
Hi Frederik, vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Also ich nehme alle mit, enttäuschte lange Gesichter jetzt oder freudige, erwartungsvolle Gesichter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mal wieder bei dir zu Gast sein zu können, um über Spiele zu quatschen. Was wir sonst so gar nicht tun, wenn wir podcasten, wenn wir über Spiele quatschen.
Mal ausnahmsweise über Spiele. Wobei, du bist ja auch jemand, mit dem könnte man auch herrlich über Gameshows oder Trash-TV oder Hörspiele sprechen. Das wären ja auch durchaus Themen oder auch Musik. Aber ja, heute geht's um Spiele. Überraschenderweise in einem Brettspiel-Podcast ist das heute wieder das Thema. Und wir haben uns 6 Spiele ausgesucht. Und ich glaube, tatsächlich mal 6 sehr, sehr unterschiedliche Spiele, die also wenig Gemeinsamkeiten aufweisen. Und vom großen Euro-Brecher bis hin zum kleinen Würfelspiel oder kleinen Legespiel ist da alles mit dabei. Gibt ein paar kleine Gemeinsamkeiten zwischendurch, aber auf jeden Fall 6 sehr, sehr unterschiedliche Titel. Und wir haben ja in unserer, das muss ich vielleicht noch kurz hinzufügen, in unserer Orakelfolge auch neulich zu dritt ein bisschen vorhergesagt. Jetzt stehen ja die Spiel des Jahres Nominierungen auch an. Ich habe ja einen Titel total vergessen, den ich noch auf die Kennerspielliste hätte setzen wollen, nämlich Moorland. Dazu habe ich eine schriftliche Rezension geschrieben. Also wenn du das jetzt hörst und dir denkst, Mensch, wo ist denn dieser Titel? Der war bei mir auf der 2. Seite meiner formatierten Notizen und deswegen ist er mir einfach durchgeruscht, peinlicherweise. Aber kurze Frage, hältst du Moorland für einen Titel, der durchaus eine Rolle spielen könnte? Oder nee. Findest du
also ich fand das auch ganz gut, aber würde mich jetzt überraschen, wenn das nächste Woche auftauchen würde. Denke ich eher nicht.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Immerhin. Na gut, dann habe ich vielleicht nicht so was Schlimmes verpasst. Ja, heute haben wir 6 Spiele dabei, die allesamt von uns nicht in die engere Auswahl gezogen worden sind. Aber trotzdem haben wir hier zum Teil auch sehr gute Spiele mit dabei, aus meiner Sicht. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Titel an. Und wie das hier bei mir Tradition ist, darf den ersten Titel immer mein Gast vorstellen. Was hast du denn dabei?
Ja, du hast eben gesagt, wir haben heute die ganze Bandbreite vertreten bis zum großen Eurobrecher. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich denke mal, mit dem komplexesten Spiel legen wir direkt los. Und das erscheint gerade in einer Reihe, die von großen Eurobrechern geprägt ist. Ob das jetzt aber auch so ein Vertreter ist, na, da werden wir jetzt drüber sprechen. Es ist ein Spiel aus der Stefan Feld City Collection. Und das bildet ja ganz schön den Anschluss. Denn ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, als wir das letzte Mal gemeinsam bei dir hier über 6 Spiele gesprochen haben. Frederik, da haben wir auch schon über ein Spiel aus der Stefan Feld City Collection gesprochen. Das war damals Nummer 2 Amsterdam. Und jetzt unterhalten wir uns schon über oder reden wir schon über die Nummer 5, nämlich Vienna. Vienna ist zusammen mit Cusco, der Nummer 6, letztes Jahr in Essen als Neuheit erschienen, also 2023, bei Queen Games natürlich, und ist wie so viele Spiele aus der City Collection eine überarbeitete neue Version eines älteren Stefan Feld Spiels. In diesem Fall ist das La Isla, was 2014 beim Alea Verlag erschienen ist. Und ja, damals waren wir aber noch auf irgendeiner hier Galapagos-mäßigen Inseln mit ausgestorbenen Tierarten und haben da den sardischen Pfeifhasen gesucht, das weiß ich noch. Das wurde alles über Bord geworfen. Jetzt finden wir uns im Wien der Nachkriegszeit und spielen da einen Agenten-Thriller nach. Denn in Vienna sind wir alle so eine Geheimorganisation und eben in den Straßen von Wien unterwegs, um mit Hilfe von Bestechungsmitteln Informationen zu erhalten. Und ich finde dieses thematische Gewand eigentlich ganz schön, recht unverbraucht. Ich meine, so Agent-Noir-Spiele gibt's immer mal wieder, aber eher nicht in so großen euromäßigen Spielen. Und auf dem Regelheft ist dann, das finde ich dann auch schon wie bei Spielen so üblich, so ein netter Einführungstext geschrieben. Und der letzte Satz ist aber ganz fett gedruckt. Wer am Ende die meisten Punkte besitzt, gewinnt das Spiel. Denke ich mir, ja, okay, da wurde dann alles wieder über Bord geworfen und so nach dem Motto, Leute, keine Sorge, ist immer noch ein Stefan-Feld-Spiel. Also es geht hier ganz klar um Siegpunkte, die kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen erhalten. Und so ist das auch bei Vienna. Naja, was machen wir bei Vienna? Ich sag mal, der letzte Funke an Thema und Flair geht eigentlich schon verloren, wenn wir nur den Spielplan ausbreiten. Denn darauf haben wir quasi ein großes Netzwerk aus 30 Gebäuden. Die stellen quasi so einen Stadtplan Wiens dar. Wobei, das könnte jede x-beliebige Stadt sein. Die Straßen sind da schon nur noch ganz dünn im Hintergrund zu sehen. Und diese 30 Gebäude haben jeweils eine von 5 Nationalitäten und eine von 5 Farben, die für diese verschiedenen Bestechungsmittel stehen. Da gibt's Schokolade, es gibt Tabak und hast du nicht gesehen. Naja, und in unserem Spiel oder in unserem Zug, besser gesagt im Spiel, setzen wir unsere Agenten, unsere Spielfiguren auf diese Gebäude. Und diese Gebäude sind eben mit diesen Informationsfeldern verbunden. Also auf dem Plan liegen auch ganz viele Informationschips, die wollen wir im Laufe des Spiels sammeln. Und die sind quasi diese Kreuzungspunkte zwischen den Gebäuden. Und um ein solches Informationsplättchen einzusammeln, müssen wir alle benachbarten Gebäude besetzen. Und das machen wir mit unseren Agenten. Wir haben aber nur eine limitierte Anzahl. Das heißt, wir können 5 bis 7 Agenten, glaube ich, am Anfang des Spiels einsetzen. Aber dann müssen wir die auch umsetzen. Also wir können nicht alles gleichzeitig belegen. Ja, und das funktioniert hauptsächlich über Karten, von denen es wirklich viele gibt. Wenn man mit der Vollversion spielt und der Expertenversion, 175 verschiedene Karten. Und in unserem Zug ziehen wir immer 3 Stück davon und dann legen wir die an unser persönliches Tableau aus. Das persönliche Tableau hat quasi 3 Kartenslots, die auch die 3 beziehungsweise 4 Spielphasen eines Zuges immer ganz gut darstellen. Wir legen dann eine Karte aus, die uns einen permanenten Effekt gibt. Wir legen eine Karte aus, die uns 2 Bestechungsmittel gibt, einer beliebigen Farbe. Wir legen eine Karte aus, die bestimmt, welchen Punktewert von dieser 5 Aktionsmarker wir erhöhen wollen. Und es gibt dann noch die 4. Phase, wo wir halt eben eine Figur ins Spiel bringen. Und so machen wir das reihum. Und ja, so geht das immer weiter. Wir arbeiten oder grasen quasi diesen Spielplan im Laufe des Spiels ab. Also am Anfang sind da noch keine Figuren und ganz viele Informationsplättchen. Und dann im Laufe des Spiels werden es immer mehr Figuren, die da draufstehen, und immer weniger Informationsplättchen. Und irgendwann ist das Spiel dann vorbei. Und der Spieler mit den meisten Siegpunkten hat gewonnen. Das Spiel gibt es in 2 Varianten. Also es gibt die Einstiegsvariante und die Expertenvariante. Die Einstiegsvariante habe ich jetzt eigentlich schon so beschrieben und die ist an sich auch so relativ deckungsgleich mit dem Original La Isla. In der Expertenvariante kommen dann noch ein paar weitere Elemente dazu. Es gibt dann Auftragsplättchen, die man sammeln kann, die vorgeben, dass man in konkreten Gebäuden, konkreter Nationalitäten oder so Agenten drin haben muss, um Geld zu erhalten. Das Geld kommt dann auch völlig neu ins Spiel. Mit Geld kann ich mir permanente Fähigkeiten nebenbei noch so dazu kaufen in bestimmten Phasen. Und ich brauche es aber auch, um in Zahltagphasen meine Agenten auszubezahlen. Sonst muss ich die wieder vom Plan nehmen, wenn ich nicht genug Geld habe. Das ist so im Wesentlichen das, was da neu dazukommt. Ja, Frederik, hast du damals La Isla schon gespielt vom Alea Verlag?
Nee, ich habe es nicht damals gespielt, ich habe es aber gespielt in der Folge, also auch mehrfach, und habe La Isla tatsächlich ganz gerne gemocht, weil es so ein bisschen untypisch ist ja für das, was Stefan Feld sonst macht. Der ist ja sonst oft im eher sehr komplexen Bereich unterwegs, und La Isla fand ich durchaus ein sehr zugängliches, fast schon Familienspiel oder ein ganz leichtes Kennerspiel, ist ja auch bei Alea erschienen, und ich mochte sehr diese Tiere. Ich habe mal rausgeschrieben, weil ich mochte damals diese Namen so wahnsinnig gerne von diesen Tieren. Du hast ja einen schon genannt, nämlich den Pfeifhasen. Dann gab es noch das Riesenfossa, die Goldkröte, den Eulenfalter und den Dodo. Das waren diese Tiere, der sardische Pfeifhase. Und in der Tat war das Spiel ja ein sehr zugängliches, was man in einer maximal einer Stunde eher durchaus kürzer, gerade zu zweit oder zu dritt geht es auch mal erheblich schneller, ganz gut spielen konnte. Ja, und Vienna ist jetzt wirklich eine sehr aufgebohrte Variante, zumindest also in diesem Grundspiel ja zwar inhaltlich gleich oder vergleichbar, aber La Isla, das kam relativ schlank daher, das war schnell aufgebaut, du hast diesen Plan da schnell zusammengepuzzelt, hast dann deine Karten verteilt, jeder hatte noch so ein Etui, wo man diese Karten reinstecken konnte und wie alles in dieser City Collection ist jetzt eben auch Vienna so eine XXL-Variante von allem, also das ist so ein bisschen durch den Super Size Me durch das Super Size Me Treatment irgendwie durchgelaufen. Es ist alles ein bisschen größer. Es ist so ein bisschen wie bei dem einen ist da halt so ein kleiner Cheeseburger und da ist es halt der Super Doppel Whopper XXL Extra Large, bla 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 mit 1000 Extras. Und die machen es natürlich ein Stück weit beeindruckend. Also du hast ja in dein Tableau ist so ein Schreibtisch und dann hast du da so Schreibtischschubladen, in die du dann deine Karten reinschieben kannst in die Slots und du hast dann noch so zusätzliche Dinge, die du später kaufen kannst in dieser Expertenvariante, eine Geldkassette und was weiß ich was. Und das sind alles so Elemente, die machen mir schon echt Spaß, aber so wie bei Amsterdam oder auch bei Marrakesch oder auch bei Cusco brauchst du halt enorm viel Platz auf deinem Tisch, um dieses Spiel auszubreiten, dass ja jetzt nicht wirklich, also ich habe vorhin gesagt, Eurobrecher war wahrscheinlich also eine schamlose Übertreibung, ist das nicht ein Brecher, aber es ist natürlich ein Eurospiel und es braucht unverhältnismäßig viel Spaß. Mir macht das total Spaß, das zu spielen. Ich finde es wirklich ein schönes Spiel. Sie haben aber die Zugänglichkeit von La Isla ein bisschen zugunsten der Opulenz geopfert, wie ich finde. Und es ist sehr es ist immer noch ein tolles Spiel, was mir wirklich Spaß macht. Es ist aber eben alles ein Tacken aufwendiger, größer und dadurch aber eben auch unübersichtlicher. Und wenn du das zu dritt oder zu viert spielen willst, brauchst du richtig viel Platz und musst dir da manchmal noch so kompromissweise behelfen. Selbst auf großen Tischen habe ich das erlebt. Und du hast natürlich wieder von allem irgendwie total viele Karten, total viele Ressourcen. Die Karten bei La Isla, das waren erheblich weniger. Das ging natürlich dann dadurch war es ein bisschen schlanker auch. Jetzt bei Vienna hast du einen Riesenspielplan, auf dem ich mich zumindest ganz schlecht zurechtfinde. Das fand ich bei La Isla auch sehr gut gelungen. Das war alles kompakt, das hatte alles eine schöne Übersichtlichkeit. Jetzt bei Vienna geht sehr viel Zeit drauf, wenn Spielende auf dem Plan sind und sagen, okay, jetzt brauche ich noch mal ein Gebäude mit einer amerikanischen Flagge. Wo finde ich das? Warte mal so. Und jetzt hätte ich am liebsten eins, wo ich irgendwie mit Schokolade als Bestechungsmittel zahlen kann. Und dann suche ich mir diese Kombination und ich gucke die ganze Zeit irgendwie hilflos auf diesem Plan rum und mir eigentlich ganz viel Zeit geht drauf, um Dinge zu suchen. Und das ist so ein Störfaktor, den dieses Spiel für mich mitbringt. Bin ich da zu pinzig oder siehst du das ähnlich?
Ich muss mich erstmal sammeln. Du hast jetzt so viele Sachen auf einmal angesprochen, auf die ich noch reagieren wollte. Lass mich nochmal vorne anfangen. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es hat dieses typische Queen Games Deluxe City Collection Treatment bekommen und ich stimme dir auch völlig zu, dass das nicht nur Vorteile hat, denn du hast es schon gesagt, wie fast alle anderen Spiele in der Reihe hat das Spiel unnötig große Ablagetableaus zum Beispiel, aber das sei jetzt mal nur ein kleinerer Kritikpunkt. Lass mich nochmal zurückgehen zu La Isla. Ich habe das damals natürlich auch gespielt, das war ja meine absolute Alea-Fanboy-Phase, wo ich die auch alle hier schön aufgereiht im Regal hatte. Und La Isla, ich war auch damals riesen Stefan Feld-Fan und dann dachte ich, oh La Isla, das sieht auch, ich fand auch die Thematik ganz cool und es hat mich damals nicht so überzeugt. Ich kann mich gar nicht mehr so gut an das Spiel erinnern, dass ich jetzt noch hätte sagen können, ohne dass Vienna jetzt gekommen wäre, dass ich noch hätte sagen können, woran das lag. Als ich dann die Regeln zu Vienna gelesen habe, ist mir beim Regelstudium direkt wieder eingefallen, ach ja, stimmt, deswegen mochte ich La Isla damals nicht, denn das Einstiegsspiel ist ja quasi La Isla und also so groß Vienna jetzt doch scheint, desto so simpel ist es eigentlich im Kern auch. An manchen Stellen mir auch etwas zu simpel. Gerade wir haben diesen großen Plan, wo wir diese Plättchen einsammeln wollen. Und man hat jetzt direkt bei so einem Netzwerk direkt die Vorstellung, okay, ich will irgendwelche guten Routen aufbauen und schlaue Verbindungen herstellen. Das gibt's eigentlich bei La Isla-Vienna im Einstiegsspiel zumindest nicht. Wo ich da auf der Karte anfange und wo ich da Plättchen einsammeln, das ist eigentlich völlig beliebig. Und das war mir auch damals bei La Isla irgendwie schon ein bisschen zu simpel. Dazu kam, dass ich manchmal doch zu abhängig von meinem Kartenglück bin. Denn ich ziehe halt jede Runde diese drei Karten und da kann es durchaus mal vorkommen, dass ich halt die Beweismittel oder die Bestechungsmittel, die ich jetzt für meinen nächsten Zug bräuchte, um dieses Gebäude zu besetzen, um jenes Informationsplättchen zu erhalten, das ist halt auf keiner Karte drauf. Das kann schon sein. Ich erinnere mich noch sehr gut an deine erste Partie, ich glaube, ich hatte es da schon mal gespielt, da haben wir es bei mir zu fit gespielt und ich kann mich da gut erinnern, dass du da häufiger mal frustriert warst und meintest, ja Leute, das, die Karten kann ich nichts anfangen, ich kann nichts Schlaues machen, weil das, was ich brauche, das kommt jetzt einfach nicht. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Feldspielen bin ich hier auch häufiger mal dem Kartenglück ausgeliefert und das kann, glaube ich, auch frustrierend sein.
Ja, also das ist ein Spielgefühl, was ich immer mal wieder hatte. Also ich habe ein paar Partien davon gespielt und bei der Partie, ich habe eine Partie auch mit dem Sebastian Wenzel und dem Stefan Hanf zusammengespielt. Da erinnere ich mich, dass das Gefühl, was ich bei Vienna hatte in der ersten Partie mit dir, nämlich diese Frustration, dass ich gesagt habe, das passt hier gerade alles nicht und ich kriege jetzt gerade nicht diese Bestechungsmittel, die ich brauche und irgendwie funktioniert das alles nicht. Genau dieses Gefühl hatte der Sebastian in diesem Spiel. Und der Stefan hat es mir dann auch nochmal berichtet, dass er das auch schon hatte. Also das ist ein Gefühl, an dem kommt man nicht ganz vorbei. Natürlich ist es Kartenglück, wenn ich da irgendwie hunderte von Karten habe und dann gerade die richtigen ziehen muss. Ich ziehe ja schon jede Runde, glaube ich, 4, ne, sind es. Aber muss natürlich dann die Karten irgendwie schlau sortieren. Und wenn ich dann halt von meinen 4 Karten welche habe, wo das Bestechungsmittel, was ich brauche, jetzt über mehrere Runden nicht kommt, dann kann das schon eine relativ teure Geschichte werden an der Stelle. So und dieses Frustelement brauche ich dann eigentlich nicht bei einem Spiel, bei dem ich ja doch eher taktisch vorgehen möchte. Das ist mir dann zu glückslastig.
Ja, stimmt. Und ich finde aber, umso erfreuter bin ich, dass es eben jetzt diese Expertenversion gibt. Ich finde nämlich, die bügelt 2 dieser gerade angenannten Schwachstellen so ein bisschen aus. Einmal die Tatsache, dass ich halt diese mit Geld mir so permanente Fähigkeiten nebenbei kaufen kann, die bügeln natürlich diese Glückslastigkeit ein bisschen aus. Ganz weg ist das nicht. Und mir gefallen auch die Aufträge sehr, sehr gut, weil eben die Aufträge mir dann doch so eine Orientierung geben. Ah, da und da sollte ich jetzt diese Runde bauen. Da muss ich hin. Das macht's eben nicht mehr so ganz beliebig. Wo setze ich mich eigentlich hin? Also die verleihen dem Spiel, finde ich, ein bisschen mehr Tiefe und auch Struktur, die das braucht. Ich muss auch sagen, jetzt in der Expertenversion spiele ich das Spiel wirklich gerne, denn ich mag Vienna und das Spiel ist schon, das hat schon seine Reize. Es ist schon deutlich anders als so ein typisches Stefan-Feld-Spiel oder das, was wir uns alle unter Stefan-Feld-Spielen so vorstellen. In Stefan-Feld-Spielen, gerade den großen Eurogames, hast du oft so ein Spiel, wo du dir irgendwas aufbaust, wo du mit wenig anfängst und am Ende hast du dann irgendwie was Großes gelegt. Bei Bogen von Burgund hast du dein Reich zusammengepuzzelt, bei Amerigo hast du dann die Inseln alle besiedelt. Bei Vienna ist das eher nicht so. Das ist überhaupt kein strategisches Spiel. Es ist ein ganz taktisches Spiel. Es ist eigentlich, also es ist so eine Wahrnehmungsaufgabe, würde ich sagen. Du hast deinen großen Plan und du bekommst jede Runde so viele neue Fähigkeiten. Das ist auch anders als in vielen anderen Spielen. So permanente Fähigkeiten, die erarbeitest du dir oft so mühsam in vielleicht in einem Tech-Tree. Und hier in Vienna bekommst du aber jede Runde so viel neue, dass du auch im Laufe des Spiels deine Spielweise komplett umwerfen kannst. Du musst sogar jede Runde, du hast nur Slots für 3 Fähigkeiten. Und du darfst nicht sagen, ich will meine alten 3 behalten. Du musst jede Runde eine neue Fähigkeit spielen und damit eine der alten auswerfen. Dadurch ist es also auch relativ leicht, so diese ganzen Bonusverkettungen umzuwerfen und sich neu auszurichten. Und das muss man auch machen. Also man bekommt ganz viel jede Runde in dem Spiel und muss quasi wahrnehmen und herausfinden, was mache ich damit am schlauesten und wo kann ich das jetzt am besten verketten, um die meisten Punkte rauszunehmen. Deswegen finde ich, fällt das schon relativ raus aus dieser City Collection. Vielleicht noch so mit New York zusammen ein bisschen. Das finde ich war auch nicht so ein klassisches Aufbauspiel. Aber die anderen, finde ich, sind deutlich feldischer, typischer, als es Vienna ist. Trotzdem, also es geht in eine ganz andere Richtung. Aber ich finde die reizvoll. Also jetzt gerade in der Expertenversion gefällt es mir wirklich gut. In der Einstiegsversion würde ich es nicht mehr unbedingt spielen wollen. Ich muss auch sagen, in welcher, ich sag mal, Version ich es auch nicht mehr unbedingt spielen will, ist zu viert, wie es in unserer letzten Partie war. Denn auf der Schachtel steht 60 bis 90 Minuten. Also zu viert ist meine Wahrnehmung, dass es schon sehr lange dauern kann, weil die Spieler quasi reihum immer ihre Züge machen. Die bestehen aus so 4 Phasen. Die Wartezeit war in unserer Viererpartie schon echt anstrengend hoch. Zu dritt finde ich, ist die optimale Anzahl. Zu zweit finde ich es eigentlich auch noch ganz gut. Da hast du natürlich weniger Konkurrenz auf dem Plan. Du hast weniger, ja, Sachen, die dir vielleicht weggeschnappt werden könnten oder so. Aber es spielt sich im Verhältnis, finde ich, angenehm flott. Also zu zweit und zu dritt gerne, zu viert, sage ich, muss nicht nochmal unbedingt sein.
Ja, da möchte ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe es zu zweit nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Zu viert dauert's sehr lange. Und zwar einerseits, wie du gerade sagtest, weil man seine taktischen Überlegungen dann immer anstellen muss und sagt, welche Fähigkeiten behalte ich und was mache ich. Aber eben auch, weil man halt sehr, sehr viel am Suchen ist auf diesem Plan, der ja dann doch sehr voll ist, sehr bunt ist, sehr quietschig ist und du musst ganz viele Dinge im Blick behalten. Und das dauert zu viert dann schon immer mal wieder ein bisschen was länger. Und dann habe ich mir vielleicht gerade überlegt, was ich machen könnte. Und dann stellt sich gerade just da aber jemand anderes noch irgendwie hin. Und das heißt, ich kann ganz oft meinen Zug eigentlich erst dann wirklich vernünftig durchdenken, wenn ich gesehen habe, was die anderen alle machen und was da passiert. Und manchmal habe ich dann vielleicht auch weniger Möglichkeiten mit dem, was ich mir vorgenommen habe, muss dann wieder umdenken. Und das ist eben etwas, was dann zu viert durchaus lange dauern kann. Ich habe auch erlebt, dass jemand nach der Einsteiger-Variante sagt, das brauche ich nicht mehr, mir ist das zu glückslastig, mich frustriert das jetzt. Und ich finde auch, es lohnt sich, da dran zu bleiben und diese Expertenvariante auszuprobieren. Es bietet sich aber eben an, gleich am Anfang vielleicht mal eben die normale, ich sag mal, die Kenner-Variante zu machen und dann die etwas expertigere Variante dann in der Folge zu machen. Also wer das Spiel vielleicht schon ob der Glückslastigkeit oder der Unübersichtlichkeit irgendwann frustriert in die Ecke gestellt hat, dem darf ich doch gerne munter zurufen, probier es ruhig nochmal aus und nimm die Rückseite und die Expertenvariante. Die macht echt Spaß. Und was ich ja auch total gerne mag, ist ja so, wenn ich so ein Spielertableau habe, an das ich dann irgendwelche Dinge, die ich mir kaufen kann, einschieben kann, rantackern kann, dran kleben, legen, wie auch immer, und mir dann sowas aufbauen, denke so, oh, guck mal, mein Schreibtisch, der baut sich gerade auf. Das liebe ich bei Bierpioniere, das liebe ich bei vielen anderen Spielen, wenn ich dann hier eben so Elemente kaufen kann und überlegen kann, was mache ich jetzt mit meiner Kohle und für welches coole Feature setze ich die noch ein, mache ich die Geldkassette, wo ich einfach Geld drunter parken kann, die mir am Ende nochmal wertvolle Siegpunkte bringen, oder kaufe ich mir noch einen zusätzlichen Slot, so einen kleinen Nebenschreibtisch, in den ich noch so eine vierte Fähigkeit einbauen kann oder so, dann wird das Spiel eben doch reizvoll, weil ich jede Runde wirklich coole Entscheidungen treffen kann. Und ja, das gefällt mir total gut. Ich find's auch ein gutes Spiel. Es ist nicht so meine erste Wahl, wenn ich jetzt überlege, was spielen wir heute Abend. Aber zu dritt durchaus, zu zweit habe ich es noch nicht probiert, kann ich mir gut vorstellen, würde ich gerne mal ausprobieren. Aber ja, tatsächlich habe ich neulich dann auch in der Vorbereitung zu heute nochmal La Isla gespielt. Mir hat das wieder gut gefallen. Und ich dachte, naja, eigentlich kannst du auch La Isla spielen in dieser Einsteiger-Variante. Es ist zugänglicher, es ist übersichtlicher und es geht erheblich schneller, weil man nicht so viel rumsucht. Aber nichtsdestotrotz ist Vienna ein wirklich ein schöner Titel.
Stimme ich dir zu. Worüber wir im letzten Podcast, als wir über die City Collection gesprochen haben, schon recht ausführlich gesprochen haben, ist ja die Preispolitik von Queen Games. Jetzt könnte man meinen, das Fass müssen wir nicht nochmal aufmachen. Aber das kann man nicht unerwähnt lassen. Ich wollte mir ja Vienna auf der letzten Messe in Essen kaufen. Obwohl ich ja La Isla nicht so mochte, fand das Schachtelcover von Vienna, finde ich schon so schön. Und ich dachte mir, ja, das Grundkonzept war schon ganz gut, aber mir war es ein bisschen zu dünn. Wenn das jetzt aber auch dieses City Collection Treatment kommt und da kommen mehr Elemente rein, dann ist es vielleicht ein bisschen komplexer, dann könnte mir das gut gefallen. Stellte sich heraus, genauso war es ja dann auch. Und ich weiß, auf der Messe haben sie es dann für 80 Euro verkauft und da bin ich schon fast umgefallen, weil ich dachte, naja, La Isla war jetzt nicht so ein komplexes Spiel, dass es damals bei Alea nur in der mittleren Schachtel auch nur erschien, nicht mal in der großen. Also ob das jetzt ein Spiel ist, was 80 Euro wert ist, weiß ich nicht. Stellte sich im Nachhinein heraus, das ist noch ein richtiger Schnapper, denn wie auch die anderen City Collection Spiele gibt es das Spiel in einer Standard- und einer Deluxe-Variante. Und die die Standard-Variante wird wie die anderen Titel bei Queen Games auch für 129,98 € angeboten. Also das ist einfach nur eine Frechheit. Das kann man nicht anders sagen. Die Deluxe-Variante kostet 20 Euro mehr. Die hat dann noch so Pappschachteln, um das Material aufzubauen, wie das in den anderen Versionen auch so ist von den anderen Spielen. Die Schachtel gibt's in diesem dunklen Ton und die Agenten sind jetzt so aus Acrylglas. Ich kann das auf gar keinen Fall zu dem Preis empfehlen, weil ich bin der Meinung, das ist maßlos überzogen. Haben wir alles schon besprochen. Was vielleicht ganz interessant ist an der Stelle, ist, dass Queen Games zuletzt hat verlauten lassen, dass sie planen, alle Spiele der City Collection, sofern das möglich ist, ebenso wie Marrakesch auch in der Essential Edition zu veröffentlichen. Also vermutlich auch Vienna oder auch die anderen Titel. Das heißt, wenn man vielleicht noch ein bisschen abwartet, kann man sich auch das Spiel wahrscheinlich bei Queen Games selbst irgendwann für 69,95 oder so kaufen, wo dann das meiste Holz irgendwie durch Pappe ersetzt wurde. Wobei, hat Vienna überhaupt so viel Holzmaterial? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist ja egal. Aber naja, also sorry, das muss mal wieder erwähnt werden, weil
ja, ich finde, also den Preis finde ich auch völlig unangemessen für so ein Spiel. Tatsächlich, da gibt's La Isla für deutlich kleineres Geld bei eBay Kleinanzeigen. Und wem so das Grundspiel gut gefallen könnte, der kann sich das auch erstmal anschauen oder holen. Das gibt's dann auch für einen schmalen Taler auch mal auf dem Flohmarkt oder so. Was ich ja wirklich an dieser Preispolitik der City Collection am störendsten finde, ist, dass die permanent ihre eigenen Aussagen revidieren. Dann sagen sie, das gibt's nur in dieser Edition und das kostet jetzt so und so viel Kohle. Und dann kostet das doch irgendwie 3 Monate später, hat das schon wieder einen anderen Preis. Und ein Vierteljahr später sagen sie, nee, wir machen sogar noch mal die Essential Edition. Wir haben jetzt auf die Kundenstimmen gehört und so. Ich habe darüber ja auch mit Stefan Feld gesprochen, der sagt, naja, wir können jetzt einerseits, und da ist er natürlich loyal zum Verlag, wir können jetzt einerseits nicht ignorieren, was die Kundschaft möchte. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich was dabei gedacht im Vorfeld, dass jetzt eine sehr ausführliche Diskussion darüber nachzudenken, haben sie jetzt auf die Kunden gehört oder war ihnen eh klar, dass es dann günstiger wird oder dass sie eine günstigere Variante abgeben dürfen, wenn sich die ganzen Leute, die FOMO haben und so diesen Vollständigkeitssammlertrieb ausleben wollen, dann sich alle so eine teure City Collection gekauft haben. Ich habe es mir nicht gekauft, ich habe es ein paar Mal mitgespielt und ich werde es mir auch nicht kaufen. Es sei denn, es gibt es mir irgendwann für einen schmalen Taler irgendwie im Sekundärmarkt oder so dann schon. Aber ja, tolles Spiel, schöne Geschichte mit den entsprechenden genannten Einschränkungen von Stefan Feld aus der City Collection, der 5. Titel bei Queen Games erschienen.
Hast du gewusst, dass von den restlichen geplanten Titeln, man hat ja schon öfters mal gehört, dass 20 Spiele erscheinen sollen. Wusstest du, dass es auf BoardGameGeek schon eine Liste gibt mit allen 20 Titeln und alle 20 Städtennamen? Das habe ich erst letztens entdeckt, das wusste ich gar nicht.
Ja, die haben sie sogar auf der Messe ja veröffentlicht, auf einem riesen Roll-Up waren die schon alle genannt und da standen alle 20 Titel mit dabei, unter anderem ja auch Gengenbach, das ist ja der Geburtsort von Stefan Feld, gibt's also in der City Collection neben Kathmandu und Nassau und Sevilla und Kingston und Osaka gibt's dann halt eben auch Gengenbach, das finde ich wirklich ein schönes Element. Für dieses Jahr sind ja Nassau und Kathmandu angekündigt und die nächsten kommen dann in den folgenden Jahren, wobei sie auch schon haben verlauten lassen, dass es da möglicherweise noch mal eine Änderung geben kann. Ich glaube, Patliputra war für dieses Jahr schon angekündigt. Das haben sie jetzt etwas nach hinten geschoben. Also wir lassen uns mal überraschen, was da passiert. Ich werd's spätestens auf der Messe oder am Queen Games Pressetag im September dann erfahren, wenn das Datum dann veröffentlicht wird.
Auf jeden Fall. Okay, gut. Dann lassen wir die City Collection mal hinter uns. Und Frederik, was ist denn das der erste Titel, den du für heute mitgebracht hast?
Ja, wir lassen die City Collection hinter uns und gehen aber munter weiter zur Stamp Collection. Das ist ein Legespiel und ein Sammelspiel sozusagen von Michael Schacht, was erschienen ist im Treffel Verlag. Und der Treffel Verlag, der bringt ja jedes Jahr so eine ganze Reihe von kleinen Spielen heraus. Und wir haben uns das mal überlegt, dass wir auch über eines davon sprechen wollen und haben uns den aus unserer Sicht dann doch besten Titel dieses Jahrgangs herausgegriffen. Und in Stamp Collection haben wir tatsächlich ein Spiel, bei dem wir Briefmarken sammeln. Also das große, große Feld der Philatelie liegt vor unseren Füßen oder vor unseren Augen. Wir haben eine Auslage sozusagen, in denen drei Spalten Briefmarken und deren sogenannten Unterlagen ausgelegt sind. Das sind also farblich identische kleine Plättchen. In der Mitte haben wir eine Reihe mit 4 Münzen, die jeweils einen Wert von 5 haben. Und dann hat jeder Spieler, jede Spielerin ein eigenes Ablagefeld. Es ist nicht wirklich ein Briefmarkensammelalbum, sondern es ist irgendwie so ein Ablagefeld, auf dem wir dann, Philatelisten, die machen das dann oft auf so einer Unterlage, wenn sie dann mit so ihrer abgerundeten Pinzette diese Briefmarken einsammeln und so in etwa sieht das auch aus. Und wir können uns, wenn wir dran sind, entscheiden, eine Briefmarke aus einer der drei Spalten oder eine Unterlage aus einer der drei Spalten zu nehmen. Es gibt auch noch so ganz selten mal so ein Ablageplättchen, wo wir noch so ein zweites Ablagefeld haben, auf dem wir Briefmarken auch mal zwischenparken können, wenn wir sie noch nicht einlegen können. Aber jedenfalls nehmen wir uns aus einer der drei Spalten ein Element und das kostet eben genau so viel, wie noch Münzen in der Mitte vorhanden sind. Also wenn da 4 Münzen liegen, kostet das Element halt 4 Münzen. Wenn noch 2 Münzen da liegen, kostet es 2 Münzen. Das ist am Anfang manchmal etwas verwirrend, weil die Münzen haben einen Wert von 5. Kostet aber eben nicht 2x5, sondern es kostet eben dann 2 Münzen. So, wurscht. Auf meinem eigenen Feld habe ich auch Felder, meinem eigenen Tableau habe ich Felder, die auch mit Münzen abgedeckt sind. Und ich muss zuerst eine Unterlage und dann darauf eine Briefmarke auslegen. Und die müssen natürlich immer zusammenhängen und natürlich auch farblich im Idealfall zusammenhängen. Denn ich habe so kleine Aufträge, die ich gerne erfüllen möchte. Und diese Aufträge sind dann entweder eine Gruppe gleich aussehender oder gleicher Farben oder es gibt auch schöne Motive auf den Briefmarken. Es gibt Aufträge, die erfordern, dass du eben bestimmte Motive in einer bestimmten Kombination gesammelt hast. Und dann kannst du eben diese Briefmarken bei dir auslegen und dafür diese Aufträge erfüllen. Na, und wenn alle Aufträge erfüllt sind, beziehungsweise wenn eine je nach Spieleranzahl bestimmte Anzahl an Aufträgen erfüllt ist, so muss ich sagen, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Das Besondere ist, wenn du beispielsweise eine rote Briefmarke und eine rote Unterlage untereinander legst, die müssen also beide Felder oder ein Feld von beiden Elementen abgedeckt sein, und du machst das zum zweiten Mal, dann kommt ein sogenannter Enthusiast zu dir. Und der Enthusiast, der bringt, was bringt man einem Briefmarkensammler mit, was der noch nicht hatte? Ja, eine Schachtel Pralinen, damit man mit schönen Schokofingern die wertvollen Marken anlangen kann. Also thematisch wirklich bis ins Letzte durchdacht, zwinki zwonki. Und diese Schokopralinen-Schachteln, die bringen dann am Ende des Spiels auch nochmal Punkte. Ja, und der Reiz kommt natürlich bei dem Spiel daher, dass ich in der Mitte aus der Auslage mir überlegen muss, welche Unterlagen, welche Briefmarken möchte ich nehmen, um welche Aufträge zu erfüllen, was möchten vielleicht meine Mitspielenden sammeln, welche Enthusiasten kann ich anlocken, um noch mehr von diesen Zusatzpunkten abzustauben. Und dann ist das wirklich ein sehr bekömmliches, kleines Lege- und Sammelspiel, was in einer guten halben Stunde auch ganz entspannt gespielt ist. Mit 2 bis 4 Spielenden ist man damit dabei. Und genau. Was denkst du zu Stamp Collection? Hast du jemals Briefmarken gesammelt? Hast du dich da thematisch wiedergefunden eigentlich?
Nee, also ich habe viele Dinge gesammelt in meinem Leben, aber Briefmarken haben nie dazu gehört, weil ich glaube, mein Papa hat mal Briefmarken gesammelt, oder er hat zumindest, glaube ich, noch so einen alten staubigen Ordner mit Briefmarken irgendwo rumliegen. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ja, also das Feld der oder die Welt der Briefmarken ist für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, was mich in ein Brettspiel reinzieht. Allerdings finde ich die Schachtel wirklich schön designt, weil die Schachtel besteht quasi nur aus so ganz vielen, so einer Ansammlung von Briefmarken. Das gefällt mir ganz gut. Und ich meine, das Thema ist auch relativ unverbraucht. Und gerade für so ein klassisches Sammel-Set-Collection-Spiel macht's ja durchaus Sinn, etwas zu wählen, was man auch in Realität sammelt, nämlich zum Beispiel Briefmarken. Ja, Stamp Collection. Also Vienna war gerade eine quasi überarbeitete Neuauflage eines älteren Spiels. Bei Stamp Collection handelt es sich eigentlich um eine 1:1 Neuauflage eines älteren Michael Schacht-Spiels, nämlich von California, was 2006 bei Abaco-Spiele erschienen ist. Das habe ich nie gespielt. Ich habe das früher öfters mal gesehen, hat mich aber nie so angesprochen, weil ich schon immer fand, die Schachtel und auch das Material auf der Rückseite, das sah alles, finde ich, immer sehr dröge aus. Und das ist auch so. Also ich habe mir California jetzt nochmal angeschaut. Das Material war wirklich damals nicht so ansprechend. Das Geld, was wir jetzt haben, das waren damals diese klassischen Plastikmünzen, die es damals in ganz vielen Spielen gab. Trotzdem muss ich sagen, damals war vielleicht das Thema eigentlich noch ein bisschen sinnvoller, denn in California haben wir quasi so unsere Villa gebaut. Also wir haben dann Räume, verschiedene Raumplättchen gesammelt und da dann Möbel oder Gegenstände drauf platziert. Und dann kamen quasi Besucher. Macht ja eigentlich auch ein bisschen mehr Sinn, dass gerade bei dieser Legeregel, wo gleichfarbige Plättchen nebeneinander liegen müssen, in einem Haus ist das sinnvoll, weil wenn die Küche da ist, dann ist die Küche halt da und nicht noch irgendwo in einer anderen Ecke. Na gut, sei aber mal dahingestellt. Im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, dass ich es mir damals nicht schon angeschaut habe, denn ich finde das wirklich ein nettes, kleines, cleveres Sammel- und Legespiel mit interessanten Entscheidungen. Das gefällt mir wirklich gut. Ist vielleicht damals auch so ein bisschen, hat mich vielleicht ein bisschen mehr begeistert, weil ich in dem Zuge eigentlich auch die ganzen anderen Treffelneuheiten aus diesem Jahrgang gespielt habe, haben mich nicht so viele andere Titel überzeugt. Stamp Collection dachte ich dann wirklich, ach guck mal, das kann wirklich was. Weil ich finde immer diese Wahl, die man trifft, ja, nehme ich mir jetzt ein Plättchen oder nehme ich lieber Geld? Aber wenn ich Geld nehme, mache ich es ja für meine Mitspieler, die danach kommen, billiger. Das will man ja eigentlich nie, dass die Spieler, die nach einem kommen, dann das Gleiche für weniger Geld erhalten. Und deswegen zahle ich dann lieber doch das Geld, aber dann bin ich nächste Runde blank und wenn die neue Auslage kommt, dann werde ich dann kein Geld mehr haben. Vielleicht kommt dann das Plättchen, was ich gerade brauche. Das ist schon clever. Das gefällt mir wirklich gut. Und ich meine, das Spiel ist ja relativ simpel und trotzdem finde ich, dass da noch ziemlich viele Mechanismen drinstecken, die ich persönlich gar nicht noch unbedingt gebraucht hätte, die mich jetzt auch nicht großartig stören, aber wo ich mir denke, ach, das hätte man auch ohne das machen können. Es gibt Kredite, ich weiß gar nicht, ob du sie genannt hast, die man aufnehmen kann. Wenn man mal knapp bei Geld ist, habe ich in meinem Leben noch nie aufgenommen. Dann kann man sich so einen zweiten Lagerplatz kaufen, um 2 Plättchen zwischenzulagern. Habe ich noch nie irgendjemanden gesehen, glaube ich, der das gekauft hat. Auch den Legeaspekt selbst. Also ich mag natürlich Legespiele, aber selbst hier finde ich den eher zweitrangig, dass irgendwie die gleichen Farben so auf dem Tableau nebeneinander gelegt werden müssen. Ja, also ich finde, das Set Collection ist auf jeden Fall das Reizvolle oder das Element. Und das macht mir wirklich Spaß bei Stamp Collection.
Ja, geht mir auch so. Also ist kein kein Titel, den ich jetzt dreimal die Woche auf den Tisch packen muss, aber wenn ich ihn auf den Tisch packe, habe ich immer Freude dran. Ich habe es wirklich auch vielen Leuten beigebracht und gezeigt und das ist ein Spiel, was mir auch gut gefallen hat. Und wie du sagst, das Legen ist trivial. Also ich lege die halt nebeneinander auf ein Feld und muss vielleicht gucken, dass ich mir jetzt nicht irgendwie nur ein Eckchen zubaue oder so. Viel mehr ist es dann schon gar nicht. Und manchmal muss ich noch gucken, weil die Felder eben auch Geld kosten. Habe ich genügend Geld, um jetzt dieses Feld auch zu bezahlen, was ich mir da vornehme? Also ich habe immer so ein kleines, so ein, zwei kleine Dinge, über die ich dann nachdenken muss, für die ich mich dann zu entscheiden habe. Aber ungeachtet, es ist ein tolles Spiel. California ist mir total durchgerutscht. Da war ich noch nicht so tief drin, 2006. Aber zumindest nicht in vielen Details und schon mal gar nicht in California. Das ist mir durchgerutscht, das habe ich nicht erlebt, nicht gespielt. Aber Stamp Collection, das wird auf jeden Fall in meiner Sammlung erstmal bleiben. Ich habe nämlich mal Briefmarken gesammelt und war einer dieser Nerds, also mit 12 oder 13 oder sowas, ne? Und insofern hat mich das Spiel dann schon interessiert, wobei das ist jetzt schon ein sehr draufgeklatschtes Thema, aber schön gestaltet, schöne kleine Briefmarken und diese Schachtel, die sieht aus, es gibt so im Briefmarkengeschäft, im Fachgeschäft, im Philatelisten-Fachgeschäft, gibt's oft so Beutel mit so Briefmarken, die dann noch so an ihren Briefumschlägen kleben oder so an so einer Ecke oder so, die man dann selber ablösen kann und so. Das sind dann so Sammelbeutel, wo du manchmal Glück hast, da hast du irgendwie mal ein bisschen seltenere Marke da drin oder so. Das ist immer so ein kleines Schatzkästchen und so ein bisschen so sieht diese Schachtel aus. Also für einen schmalen Taler auch zu bekommen, relativ günstig. Schönes kleines Legespiel von Michael Schacht.
Es ist nett, dass du mich bisher noch gar nicht so bloßgestellt hast, weil sag doch ruhig mal, wie es ist. Als ich dich damals auf das Spiel aufmerksam gemacht habe, habe ich es dir doch im Prinzip als das Highlight des Jahres verkauft. Oder wieso haben wir über das eigentlich gar nicht gesprochen beim Orakel?
Das weiß ich gar nicht. Du hättest es ja nennen können auf deiner Orakelliste. Aber du hast ja in der Tat ein großes Faible für Legespiele und da sind ja in diesem Jahr ein paar erschienen. Und hast das ja tatsächlich ganz positiv hervorgehoben, vor allem aber im Kontext der anderen Treffelneuheiten, über die wir, glaube ich, jetzt heute mal den Mantel des Schweigens
breiten. Ja, das war wirklich so. Also ich gerade in diesem Schachtelformat von so kleinen zugänglichen Familienspielen, die ja auch alle von namhaften Autoren sind, Rainer Knizia, Rita Model, Inka und Markus Brandt, war von denen auch eins, oder bringe ich das jetzt durcheinander? Weiß ich gerade nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall viele Titel, wo ich auf der Messe noch dachte, ach guck mal, die sehen interessant aus, oh, und die waren echt alle nicht so toll. Und Stamp Collection hat mir da wirklich gut gefallen. Ich meine, die hatten ja dann auch ein größeres Spiel hier, Five Peaks, glaube ich. Ja, auch schon wieder vergessen. Stamp Collection ist hingegen dann eigentlich das einzige Spiel aus diesem Jahrgang, was auch bei mir dann erstmal im Regal verweilen wird. So, okay. Wird das nächste Spiel im Regal verweilen? Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall bleiben wir eher im kleineren Bereich. Jetzt haben wir aber ein reines Zwei-Personen-Spiel. Allerdings auch wieder von einem namhaften Autor, nämlich von Rainer Knizia. Rainer Knizia hat Ende letzten Jahres bei den Space Cowboys ein Spiel für zwei Personen veröffentlicht, nämlich Marabunta. Ein Wort, das mir so erstmal gar nichts gesagt hat, hätte auch irgendein Fantasiewort sein können. Weißt du, was es bedeutet, Marabunta?
Leider nein. Ich hab's. Ich dachte, es wäre ein Fantasiewort. Ich hab's gar nicht auf die Idee gekommen, das zu recherchieren.
Ja, ist tatsächlich kein Fantasiewort. Ist die spanische Bezeichnung für Wanderameisen oder ich glaube Räuberameisen kann man auch sagen. Also eigentlich die Ameisen, die wir in diesem Spiel spielen. Denn es ist ein, ja, sagen wir, wie es ist. Es ist ein knallhartes Kriegsspiel. Wir spielen zwei verfeindete Ameisenclans, die im Cupcake-Tal den anderen Clan jeweils oder die Vorherrschaft im Cupcake-Tal darum spielen. Ja, und mechanisch funktioniert das auch ganz interessant, denn schon auf der Schachtel, wo wir schon so ein Feld herstehen, der so typisch legatenmäßig an so einem Tisch mit so einer Weltkarte, ganz vielen Standarten drauf zu sehen ist. Und auf diesem Cover steht neben dem Titel noch der Zusatz Roll and Divide. Und Marabunta ist in der Tat ein Roll and Write-Spiel, wie man das so sagen würde, gepaart mit einem, I split you choose Mechanismus, genau, also jetzt packen wir mal die ganze Anglizismuskeule hier raus, wie wir das schon aus manch anderen Spielen kennen, dass ein Spieler quasi eine gewisse Beutemenge aufteilt und der andere darf dann aber zuerst seinen Teil wählen. Das haben wir hier auch so. Es ist aber schon insofern, finde ich, ein relativ ungewöhnliches Roll-and-Write-Game, weil ja bei Roll-and-Write-Spielen doch eigentlich es fast immer so ist, du hast deinen Block, ziehst für jeden einen Zettel ab und jeder macht so solitär sein eigenes Ding. Mir fallen ganz wenige, ich glaube spontan noch gar kein anderes Roll-and-Write-Game ein, wo alle gemeinsam auf einem Plan spielen. Fällt dir da gerade irgendwas ein?
Nicht spontan, müsste ich mir drüber nachdenken. So, aber hier sind wir ja tatsächlich auf einem gemeinsamen Feld. Also vielleicht doch bei die Gilde der fahrenden Händler, was nicht wirklich ein Roll and Ride ist, sondern eher ein Craft and Ride oder sowas.
Da hat auch jeder seinen eigenen Plan.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Das erzähle ich dir.
Macht nichts.
Gut, das löschen wir raus. Diese Inkompetenz.
Das bleibt mal schön. Nee, ach Quatsch, ist ja wurscht. Also wie gesagt, es ist wirklich ungewöhnlich, denn wir haben auch keinen Block, sondern es ist ein abwaschbarer Plan, der zeigt quasi ja so ein Gebiet aus 6 Eckfeldern, das in 6 Bereiche unterteilt ist. Und es ist ein Area Control und Mehrheiten spielt. Denn am Ende schauen wir in jedem dieser 6 Bereiche, wer hat da den höheren Punktwert reingeschrieben. Und wer den höheren Punktwert hat, kriegt dann eine Anzahl an Siegpunkten. Und diese Punktwerte kassieren wir halt, indem wir da Zahlen reinschreiben. Und das funktioniert mit 6 Würfeln. Für jeden Bereich gibt es einen Würfel. Und es gibt noch immer ein Plättchen jede Runde. Die 6 Würfel werden geworfen, das Plättchen wird aufgedeckt. Das steht immer für so eine Sonderaktion. Und der Spieler, der geworfen hat, teilt die Sachen dann in 2 Gruppen. Der andere darf sich dann zuerst eins aussuchen. Und mit diesen Würfeln tragen wir dann Zahlen in diese 6 Eckfelder ein. Und die Würfel zeigen dann Werte von 0 bis 3. Die wir eintragen und die Werte werden einfach am Ende addiert. Also eine 3 ist natürlich besser. Eine 0 hat aber den Vorteil, dass sie keine Farbe hat. Denn jeder Würfel passt zu einem farbigen Gebiet. Das heißt, die Zahl darf ich auch nur in dieses Gebiet reinschreiben. Eine 0 hingegen ist farblos. Die darf ich überall reinschreiben. Und damit kann ich mich leichter ausbreiten. Denn, wie auch in vielen anderen Spielen, ich muss mich halt so ausbreiten. Meine Zahlen müssen immer zusammenhängen. Ich darf nicht einfach irgendwo was hinschreiben. So kann ich schon meinem Gegner ein bisschen die Wege abschneiden. Es gibt natürlich auch ein paar Sonderfunktionen, womit ich die gängigen Regeln brechen kann. Es gibt auf dem Plan so Kisten, die kann ich auch einsammeln. Die schalten mir so kleine Sonderfunktionen auf meinem Plan im Spiel frei. Dann gibt es Cupcakes, die auf einzelnen Feldern platziert sind. Das sind halt quasi die Felder, die im Wesentlichen Siegpunkte bringen. Die will man haben. Und ich finde, das ist ein ganz ungewöhnlicher Mix aus bekannten Mechanismen, der aber so in der Zusammenstellung, also dieses Roll and Ride, aber gegeneinander, so als Area-Control-Spiel und dann noch mit I Split You Choose, das, finde ich, gab's so noch nie. Das ist wirklich sehr innovativ, fühlt sich dieser Mix an. Und das finde ich auch reizvoll im Großen und Ganzen, muss man sagen. Also es ist wirklich ein schnell gespieltes Spiel. Die Schachtel sagt 30 Minuten. Ich denke, wenn beide Spieler es gespielt haben, kann man das auch in kürzerer Zeit sogar spielen. Aber ein cooles Ding. Also da hat sich der Knizia mal wieder interessante neue Kombination von bekannten Mechanismen überlegt.
Ja, total. Also ich finde es auch total reizvoll. Ich muss immer dazu schicken oder da vorausschicken jetzt bei diesem Spiel, habe ich mit Abstand die wenigsten Partien gespielt von den Spielen, die ich jetzt hier heute bespreche, nämlich in der Tat nur 2. Das heißt, ich kann gar nicht allzu viel sagen oder beziehungsweise nur aus diesen beiden Spieleindrücken berichten. Und da fand ich das durchaus reizvoll, aber man muss eben auch sehr um die Ecke denken und man muss diese Mechanismen im Kopf auch erstmal zusammenbekommen. Und das fand ich tatsächlich am Anfang gar nicht so leicht, zu entscheiden, nach welchen Kriterien wähle ich denn jetzt aus, was jetzt hier gesplittet oder gecuttet wird und für was entscheide ich mich denn dann? Weil wie bei vielen Roll-and-Ride-Spielen ist es natürlich so, da gibt's dann Soforteffekte, es gibt Dinge, die kann ich mir erst später sozusagen freischalten oder nutzen, dann gibt's Elemente, da möchte ich die Nase ein bisschen vorn haben gegenüber meinem Gegner oder meiner Gegnerin und das zusammenzubekommen, das ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, also ich find's nicht trivial, ich find's aber eben auch sehr, sehr reizvoll, ich mag auch Area-Control-Spiele eigentlich ganz gerne. Und hier ist das Thema Area Control ja wirklich runtergebrochen auf ein sehr einfaches und gut übersichtliches und recht schlichtes Area Control. Also ich habe da gar nicht irgendwie den Anspruch, irgendwie das Thema Area Control hier, das ist hier nicht verkompliziert oder so, sondern, und das hast du eben angesprochen, ich kann meinem Gegner, meiner Gegnerin einfach über die richtige Farbe, die richtigen Würfel, die Wege ein bisschen abschneiden. Das sind so Elemente, auf die gucke ich dann lege ich dir vielleicht was hin, damit du verhinderst, dass ich dir einen Weg abschneiden kann. Dafür reiße ich mir halt viel mehr von der anderen Beute unter den Nagel. Oder ich biete dir ganz viel an. Und vielleicht übersiehst du dann, dass ich dir mit dem Angebot, was ich dir mache, mal den Weg ein bisschen abschneiden kann. Also da kann man schön taktieren. Das gefällt mir wirklich gut. Ich habe eine schöne Übersichtlichkeit. Ich habe allerdings ja wenige, also die Angebote werden bestimmt einerseits durch die Würfel, andererseits aber auch so durch Plättchen, die aufgedeckt werden. Und das ist eine schöne Dynamik am Ende des Spiels. Das Spiel endet nicht, wenn das letzte Plättchen aufgedeckt wird, sondern wenn das letzte Plättchen aufgedeckt wird, werden so überzählige Cupcake-Felder noch durchgestrichen, sodass das Spiel dann am Ende noch mal so ein bisschen Fahrt gewinnt. Das heißt, ich werde gezwungen, am Ende so das Tempo ein bisschen aufzunehmen, die Dynamik ein bisschen reinzubringen. Und dadurch hat das am Ende nochmal eine, ja, ein gewisses Tempo, wenngleich die letzte Runde dann meistens ja relativ leicht ist, weil dann einfach klar ist, was jeder machen möchte, um seine Punkte nochmal zu sammeln. Aber ich finde auch, diese Elemente, die bisher so noch nicht zusammengepasst haben, ein durchaus reizvolles Element. Und wie immer muss ich gut abwägen, nehme ich die Sofortpunkte, nehme ich die Soforteffekte, nehme ich Bonuseffekte, spiele ich auf was Längeres, gehe ich auf die Area-Control-Elemente ein. Und dadurch habe ich wirklich spannende und coole Entscheidungen und muss mich da immer wieder auch ein bisschen an das Spielverhalten meines Gegenübers anpassen. Also sehr reizvoll, schönes Ding, gefällt mir wirklich.
Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass sich die Siegpunkte, die es am Ende für diese 6 Gebiete gibt, dass die sich ja auch noch dynamisch entwickeln im Spiel. Nämlich da gibt's dann noch so eine Standarte, das ist auch eine Seite auf jedem Würfel. Und wenn ich die wähle, hat die eigentlich gar keinen Effekt, das macht im Spiel nichts. Aber die wertet für mich dieses entsprechende Gebiet um einen Siegpunkt auf. Das heißt, am Ende sind auch die Gebiete gar nicht für beide Spieler gleich viel Punkte wert. Auch finde ich eine coole Idee. Also da stecken in dieser kleinen Schachtel wirklich viele neue Ideen. Und ich muss sagen, gerade dieses I split you choose in so einer direkten Duellsituation gefällt mir das vielleicht am allerbesten. Kannte ich vorher so auch noch nicht. Kannte ich auch eher aus so Spielen, die man meist mit 4 Spielern spielt, wo, wenn ich diese Einteilung mache, überhaupt gar nicht abschätzen kann, was bleibt denn da am Ende wohl für mich übrig, wenn ich als Letzter wähle. Aber gerade in dieser direkten 1-zu-1-Situation, da kann man, finde ich, schon sehr viel überlegen, so, wie teile ich die Gruppen ein, was hilft meinem Gegner jetzt nicht so sehr, aber ich kann es mir auch nicht so leicht machen und zu sagen, ja, ich mache die und die Gruppe, weil das bringt dann meinem Gegner, bringen dem beide Gruppen nichts. Also das ist schon ein cooles Dilemma und ja, also wirklich cooles Ding, hätte ich gar nicht so gedacht. Auch ein Spiel, von dem ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Das habe ich dann irgendwann mal im Spieleladen hier in der Nähe im Regal gesehen und dachte, was ist das denn, Marabunta, sagt mir gar nichts, Rainer Knizia. Und da habe ich aber gesehen, Roland Divide, damit hat es mich eigentlich schon abgeholt. Und das kann ich auch nur echt, Leuten, die immer nach coolen Zweispielerspielen suchen, kann ich denen das auch nur echt ans Herz legen.
Ja, geht mir auch so. Ich hab's nicht, deswegen habe ich es eben auch noch nicht so oft gespielt, aber das ist wirklich ein Titel, auf den habe ich tatsächlich Lust. Das Schöne ist ja, du hast es eben angesprochen, dadurch, dass wir auf dem gleichen Spielplan sind, habe ich ein bisschen einen Überblick. Das ist ja oft bei Roll-and-Ride-Spielen so, dass du dann auf deinem Plan was machst und ich mache was auf meinem Plan und dann kriege ich gar nicht so richtig mit, was passiert bei dir eigentlich und ich muss mich sehr über den Tisch recken. Wir haben neulich zum Beispiel Blockits auch zusammengespielt. Da muss ich dann auch überlegen, welche Würfel gebe ich denn jetzt weiter und so. Und dann sehe ich aber gar nicht so richtig, was haben denn die anderen da gerade und was macht denn mein Nachbar? Und das ist dann immer so ein bisschen frickelig und klein und unübersichtlich. Und das ist ja gar nicht der Fall. Ich sehe relativ transparent, was passiert eigentlich bei meinem Gegenüber und kann dadurch noch cleverere oder bessere Entscheidungen treffen im Idealfall. Also schönes Spiel, gefällt mir gut. Gut ist bei Space Cowboys erschienen.
So, letztes Lob noch von mir. Sehr guter Schachteleinsatz. Das ist so ein gefalteter Pappschachteleinsatz. Und die sind ja oft gut gemeint, aber schlecht gemacht. Aber da hat alles seinen perfekten Platz. Da wabbelt nichts drumrum, da ist nichts locker und fällt irgendwie raus. So muss das auch in anderen sein. Gut, aber jetzt haben wir genug über Marabunta gesprochen. Jetzt quizzen wir mal ein bisschen gemeinsam, Frederik, bei deinem zweiten Titel.
Absolut. Und ich würde gerne wissen, wie ist denn die Anzahl der Geschwister von Bibi Blocksberg?
Ja, 1, Boris Blocksberg natürlich, der irgendwann rausrationalisiert wurde aus der Serie, weil er zu unbeliebt war.
Und nach Folge 6 ist er in Kur gegangen und nie wieder aufgetaucht. Und bei der Frage fängt schon an, ja, lebt er überhaupt noch? Ist er tot oder nicht? Oder was ist mit ihm eigentlich? Wurde er abgeschoben von seinen Eltern? Wir sprechen über Knowledge, ein Spiel von Per Silvester mit dem cheesy Untertitel Das Quiz ohne Fragen. Allein bei dem Untertitel hat mich das Spiel schon gepackt, da war ich schon neugierig, weil ja, es ist, glaube ich, mittlerweile hinlänglich bekannt. Ich liebe Quizspiele, du liebst Quizspiele, ich fahre jede Woche eine gute Stunde nach Koblenz, um an deinem Kneipenquiz teilzunehmen, weil es mir viel Spaß macht. Ich bin großer Quizspiele-Fan in jeglicher Couleur und war deswegen extrem neugierig auf Knowledge. Und auch hier war es ja wieder so.
Bitte? Ich auch, wollte ich nur anmerken.
Ja, und hier war es ja so, dass wir beide schon, als Knowledge angekündigt wurde, haben wir schon ein bisschen hin und her gewhatsappt und gesagt, oh, vielleicht wird ja mal ein Quizspiel Spiel des Jahres. Und es war schon so, bevor wir es gesehen haben, waren wir schon voll gehypt und auf der Hype-Train am Horizont. Und dann kam Knowledge und ich habe meine erste Partie beim Nico gespielt und einer Gruppe beim Nico. Und dann haben wir das irgendwie ausgepackt und dann die Karten dahingelegt und so. Und wir treten als Gruppe kooperativ gemeinsam gegen das Spiel an. Wir haben Fragen, die wir beantworten müssen. Die sind allerdings als Aussagesätze getarnt. Also insofern ist es ein Quiz ohne Fragen, aber es sind eben Aussagesätze. Die Anzahl der Geschwister von Bibi Blocksberg ist halt eine Aussage, aber gefragt ist natürlich, wie viele Geschwister hat Bibi Blocksberg? Und dann müssen wir eine Antwort geben, die entweder als Lösung eine Farbe hat oder eine Zahl oder einen Buchstaben. Denn das Spielfeld ist so ein Rundlauf, also ist so ein Kreislauf. Und da sind die Buchstaben A bis E abgebildet. Und jeder Buchstabe entspricht auch einer Farbe. Das A ist gelb, das B ist rot und so weiter. Und die Gegner sind eben auch Spielsteine in dieser Farbe. Es gibt ein gelbes A, es gibt ein rotes B, es gibt ein grünes C und so weiter und so fort. Und dann haben wir pro Runde insgesamt 6 Fragen, die wir dann einer dieser Farben, einem dieser Gegner und uns selber zuordnen und können damit halt eine Lösung geben. Und die Lösung ist entweder der Buchstabe und dann entscheiden wir, ob dieser Spielstein auf das entsprechende Buchstabenfeld läuft. Dann gucken wir natürlich, dass es ein Buchstabenfeld ist, was möglichst nah an dem Buchstaben dran liegt, dass der nicht so weit laufen kann. Denn wenn man zweimal über diesen Rundlauf, muss man einmal zweimal drüber kommen. Wenn wir das vor den Gegnersteinen geschafft haben, haben wir gewonnen. Wenn die Gegnersteine zuerst da drüber sind, beziehungsweise nach der letzten Runde, wer am weitesten gekommen ist, nachdem jemand zum zweiten Mal über die Ziellinie ist, wird das Spiel beendet. Und dann wollen wir natürlich vor den Gegnern liegen. Und deswegen müssen wir immer wieder entscheiden, welche Karte und welche Frage oder welche Aussage ordnen wir welchem Gegnerstein zu. Und das klingt erstmal relevant und interessant, weil wir kooperativ spielen und dann schön diskutieren können. Und die Fragenqualität, die finde ich auch sehr gut. Das ist etwas, was ich wirklich loben möchte bei dem Spiel. Da sind wirklich viele, viele gute und interessante Fragen drin. Ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte, über die sprechen wir aber gleich. Ich lasse dich erstmal zu Wort kommen, denn du hast, glaube ich, Knowledge ganz gerne gespielt, ne?
Ja, ich kann dir auch in vielen Punkten zustimmen. Man muss erstmal sagen, also dieser Untertitel, das Quiz ohne Fragen, das ist ein ziemlicher Etikettenschwindel, weil ja, die Fragen sind als Aussagen formuliert, aber natürlich sind es Quizfragen, wo man sich Gedanken drüber machen muss, was die richtige Antwort ist. Das ist jetzt halt eben als Hinweis auf eine Antwort verpackt. Und ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, also ich finde Per Silvester, man merkt schon, also ich bin mir sicher, dass Per Silvester spielt bestimmt gerne das Kneipenquiz von Moses und hat sich gedacht, ich will auch irgendwie so ein Spiel in dieser Art machen, weil es schon mit einem sehr ähnlichen Flair daherkommt. Wir spielen kooperativ gemeinsam gegen das Spiel. Wir haben mehrere Gegner, vor denen wir am Ende alle landen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist hier schon sehr ähnlich, was aber sehr anders ist. Und das ist eigentlich auch das Spiel, was das Spiel so außergewöhnlich besonders gut oder schlecht, werden wir gleich herausfinden, aber auf jeden Fall außergewöhnlich macht, ist dieser ganze Wertungsmechanismus. Der ist total ungewöhnlich, der ist auch durchaus originell, muss man sagen. Also sowas habe ich in noch keinem anderen Spiel erlebt. Der ist natürlich auch ein bisschen kompliziert und intuitiv. Ich glaube, das ist auch für viele der größte Kritikpunkt. Aber es ist mal was anderes. Also so sehr ich Moses für das Kneipenquiz und auch diverse andere Quizspiele mag, die bringen auch jedes Jahr ein paar Quizspiele raus, die haben entweder gar kein Wertungssystem oder ein total 0815-mäßiges mit Fragen, wer richtig beantwortet, kriegt einen Punkt und wer nach 3 Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Ja, gern, habe ich schon 1000 Mal gemacht. Das ist hier bei Knowledge wirklich mal anders. Und ich kann das auch wertschätzen, muss ich sagen. Denn die Art, wie ich jetzt über die Antworten nachdenken muss, die ist schon ganz, ganz clever. Denn bei anderen Spielen grübel ich gemeinsam darüber, was ist die richtige Antwort. Das mache ich hier bei Knowledge durchaus auch, aber nicht primär. Ich grüble primär darüber, welchem Gegner ordnen wir jetzt diese Karte zu. Natürlich muss ich mir auch überlegen, was ist wohl die richtige Antwort, aber dann überlegt man auch immer, ja, also wenn wir die Karte können wir jetzt gelb geben, denn wenn es das ist, was wir glauben, dann geht der die kürzeste Distanz, so denkt man eigentlich in der Regel. Also welchem Gegner dieser 5 virtuellen Gegner, was ja nur so Punktechips sind, welchem Gegner bringt diese Antwort die wenigsten Punkte? Aber da man es oft nicht genau weiß, denkt man dann so, ja, aber also wenn es jetzt der Buchstabe ist, dann könnte es für den gut sein, aber eventuell geht er auch super weit vor und ich überlege, welchen Gegner will ich auf welchem Feld positionieren, damit bestimmte Farben abgedeckt werden und jede Runde müssen wir auch eine Frage uns selber zuordnen, die uns voranbringt, dann kommt es auch ganz oft vor, dass man denkt, ja, also damit gehen wir jetzt irgendwie 3 Felder, ja, ist schon nicht schlecht, aber da muss doch auch irgendwie noch mehr drin sein, die Runde warten wir lieber noch ab, vielleicht kriegen wir noch eine bessere Karte. Also es kommt auch so ein Zockergefühl, finde ich, so ein bisschen dazu, dass man überlegt, nehmen wir die Punkte jetzt schon oder hoffen wir, dass da noch was Besseres kommt. Das gibt's alles so nur in diesem Spiel und ja, das ist nicht intuitiv und auch ein bisschen zu kompliziert, gerade dieses Rundlaufen auf dem Rundkurs. Du hast es noch nicht gesagt, aber du würdest es gleich sagen, dass das schon auch verwirrend ist. Ja, wer ist jetzt hier eigentlich in der ersten, wer ist in der zweiten Runde? Da gibt's quasi so, weil man muss eigentlich 2 Runden auf diesem Rundkurs langlaufen. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Aber trotzdem ist es ungewöhnlich und das kann ich zumindest wertschätzen bei dem Spiel.
Was ich wertschätze und was ich wirklich reizvoll finde, ist, dass ich ja das Spielfeld dynamisch verändert, indem ich diese Gegnersteine bewegen kann. Und dann ändert sich natürlich auch mal die Distanz auf das nächste gelbe Feld oder auf das nächste grüne Feld, indem ich eben entscheiden kann, welchen Spielstein ziehe ich wann und wohin und welches Feld decke ich möglicherweise ab. Da kann es mir zum Beispiel gelingen, dass ich eine Frage beantworte und die Antwort ist eben gelb. Und wenn ich ein A-Feld abgedeckt habe unterwegs, dann kann ich vielleicht, wenn ich mir diese Frage selber zugeordnet habe, schon auf das übernächste A-Feld ziehen, weil ich immer auf das nächste sichtbare Feld ziehe. Und wenn ich eben mit einem Gegnerstein ein solches Feld abgedeckt habe, dann habe ich vielleicht einen weiteren Weg, möglicherweise aber auch mal meine Gegnersteine. Also dieses dynamische Spielfeld, dieses sich verändernde Spielfeld, das finde ich wirklich reizvoll, da auch zu entscheiden, welchen Stein möchte ich denn wohin laufen lassen und welchen nicht. So, ich habe aber auch ein paar Kritikpunkte an dem Spiel und die sind nicht ganz unerheblich. Das erste ist, unsere Antwort ist erstmal völlig irrelevant. Also ich spiele ein Quizspiel und eigentlich ist die Antwort, die ich gebe, wurscht. Klar ist die Antwort irgendwie wichtig, weil sie irgendwie definiert, wie weit meine Figur laufen kann, aber ich gebe in 20% der Fällen auch ohnehin die richtige Antwort. Und dann ist es manchmal sehr trivial. Also so gibt zum Beispiel eine Frage, Hintergrundfarbe des Schilds, das in Laboren vor Laserstrahlen warnt. Dann kann ich mir überlegen, ist das jetzt gelb, rot, grün, blau oder weiß? Und da kann ich selbst, wenn ich nicht ganz dieses Schild jetzt vor Augen habe, kann ich wahrscheinlich schon irgendwie mal 2, 3 Farben auch ganz easy ausschließen oder so. Und dadurch muss ich gar nicht so viel wissen. Ich kann auch einfach mal irgendwo irgendwas hinlegen. Und das große Problem ist, ich decke die Karten ja mit der Reihenfolge nach auf. Es gibt eine Spielvariante, die ist in der Anleitung beschrieben. Die finde ich fast stärker, dass ich nämlich erstmal alle 6 Fragen lese und mir dann überlege, wem ordne ich die zu und dann danach abhandle, wie kann ich wohin laufen. Da muss ich halt sehr weit im Voraus denken, welchen Stein lasse ich denn irgendwo hinlaufen. In der Standardvariante decke ich Karte um Karte auf. Und dann, wenn du Pech hast, dann ist eben die letzte Karte gerade die ungünstigste für dich und die musst du dann irgendwie noch jemandem zuordnen, der dann gerade übrig geblieben ist. Und das finde ich eben schade. Die Lösung hilft uns bei der Einschätzung, aber es ist eigentlich komplett wurscht, was wir antworten, weil die Steine in Abhängigkeit zur Lösung gezogen werden, die auf der Rückseite steht und eben unabhängig sind von dem, was wir sagen. Also geht's nicht so sehr um Wissen, sondern eher um eine Einschätzung. Und das ist was ich an einem Quizspiel irgendwie schade finde, dass die Antwort gar nicht so relevant ist. Und du hast es eben gesagt, wir diskutieren eigentlich gar nicht so sehr über die Antwort in einem Quiz. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir überlegen, was könnte die Antwort sein, sondern dass wir eher diskutieren, wem ordnen wir die zu. Also je nachdem, was da drauf ist, für welchen Stein ist das die ungünstigste oder wann ist es für uns die günstigste Variante. Und das finde ich dann für ein Quizspiel tatsächlich bedauerlich. Also es ist ein großer Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Ich habe nachher noch weiter.
Ich verstehe diese Kritikpunkte, aber ich muss sagen, ich teile sie nicht so wirklich oder sie sind für mich nicht so gravierend, muss ich sagen. Das Erste, was du gesagt hast, dass ich das Spiel, dass man sagen könnte, ich kann ja theoretisch gewinnen, ohne irgendwas zu wissen. Ja, in der Theorie praktisch wird das natürlich nicht funktionieren. Wenn ich die Karten immer zufällig lege, werde ich nicht gewinnen. Natürlich spielt es eine Rolle, ob ich die Antworten weiß. Und das mag befremdlich wirken, dass ich die Fragen nicht beantworten muss, aber das Spiel will so funktionieren und es funktioniert auch so. Das mag befremdlich und intuitiv wirken, aber für mich als jemand, der wirklich schon sehr viele Quizspiele gespielt hat, ich begrüße es in dem Fall wirklich eher, dass ein Spiel mal was anderes machen will und anders funktionieren möchte, finde ich okay. Dadurch ist das sicherlich für viele Leute auch nicht unbedingt geeignet. Und für viele Spieler wäre bestimmt ein simples Simplungswertermechanismus besser geeignet gewesen, aber ich begrüße das eigentlich durchaus. Und auch den zweiten Punkt muss ich sagen. Also ich mag diese Expertenversion oder zweite Variante, die mag ich nicht so gern. Die ist mir viel zu grüblerisch. Man kann natürlich bei der ersten argumentieren, wo man wirklich die Karten nach und nach immer 6 Stück zieht. Klar, jeder hat gefühlt kritisiert, ja, die 6. Karte, die muss ich ja immer irgendwo hinlegen, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr über die Wertung machen. Ja, stimmt. Aber ich finde, dadurch kommt eben noch dieses Zocken so ein bisschen rein, was ich eben schon angesprochen habe. Das gibt's in der anderen Variante gar nicht. Da gehe ich ganz grüblerisch vor und überlege, bei jeder Karte, wo macht sie am meisten Sinn? Da kann ich das komplett perfekt durchplanen. Und dadurch ist es mir aber zu anstrengend. Ich mag es wirklich lieber, dann schon bei Karte 3 zu überlegen, oh, geben wir das jetzt uns oder hoffen wir, dass da noch was Besseres kommt? Oder also dieses so, ja, so ein bisschen zocken. So, das mag ich auch ganz gerne an dem Spiel, muss ich sagen. Deswegen, also ich nehme das doch ein bisschen anders wahr, kann aber total nachvollziehen, wenn andere Leute sagen, das holt mich jetzt nicht so ab oder das funktioniert für mich nicht so gut.
Ja, ich finde den Laufmechanismus, der bestimmt, wie weit dürfen denn die Gegnersteine laufen beim Kneipenquiz zum Beispiel, um Längen besser. Denn hier kann ich wirklich einfach auch Pech haben. Also klar, beim Kneipenquiz kann ich eine Frage falsch beantworten und dann sehe ich, Mist, jetzt läuft da bei der strengen Variante mein Gegner wieder 5 Plätze weit oder so. Aber hier kann ich tatsächlich einfach Pech haben, dass ich dann irgendwie eine Frage falsch beantwortet habe, die deckt mir dann gerade irgendeinen Stein zu und dann läuft mein Gegner schon irgendwie 10 Felder weit. Ja, ich kann da ein bisschen zocken. Ja, sowas kann man vielleicht vorhersehen, aber weil es eben so unintuitiv ist, bin ich eigentlich mehr damit beschäftigt, Karten irgendwo hin zu verwalten, als wirklich über diese Quizfragen nachzudenken. Und das ist wirklich was mir total fehlt. Ich habe bei dem Spiel aus meiner Sicht überhaupt keine Spannungskurve, also interessiert mich nicht. Ich finde diese Einschränkung auf 5 mögliche Antworten tatsächlich langweilig. Also ich finde es gerade bei anderen Quizspielen, will ich gar nicht immer nur das Kneipenquiz als Referenz heranziehen, aber es ist nun mal eines der populärsten und aus meiner Sicht auch besten Quizspiele. Da ist eben die Offenheit in der Frage so schön, dass die Antwort manchmal alles sein kann. Und hier ist es eben so eine Limitierung, die finde ich nicht reizvoll. So. Und ich habe es in mehreren Runden gespielt. Ich habe es mit dem Sebastian Wenzel gespielt, ich habe es mit dem Stefan gespielt, wir haben es zusammen gespielt, ich habe es mit Nico gespielt, ich habe es mit anderen Freunden gespielt. Ich hatte keine einzige Runde, die gesagt haben, oh, das hat mir aber gut gefallen. Du bist so der Einzige, der dem Spiel doch durchaus ein bisschen was Positives abgewinnen kann. Und es sind alles Runden mit Leuten, die gerne quizzen. Und alle sagen, na, da gibt's einfach deutlich bessere und deutlich interessantere Titel auf dem Markt. Und in allen meinen Runden ist es tatsächlich komplett durchgefallen. Und ich würde es auch nicht nochmal spielen wollen, tatsächlich.
Harte Worte. Ja, also ich sehe es nicht so drastisch. Da hast du schon recht. Ich spiele das immer noch ganz gerne. Am liebsten zu zweit, muss ich sagen. Und es heißt aber nicht, dass ich gar keine Kritikpunkte im Spiel habe. Was mein fast größter Kritikpunkt ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ich finde, die Partien können sich manchmal ganz schön ziehen. Wir hatten es schon mehrmals in Partien, dass wir dann dachten, das ist jetzt die letzte Runde und dann haben wir die 6 Karten durchgespielt und dachten, oh, jetzt ist immer noch keiner am Ziel, jetzt müssen wir noch eine Runde spielen. Also ich kann natürlich alles nachvollziehen, was du sagst. Ich will ja auch nicht sagen, dass das falsch ist. Aber ich denke, ich habe jetzt meine Seite eigentlich auch schon ganz gut beleuchtet. Es will anders funktionieren und damit es so anders funktionieren kann, braucht es auch die von dir angesprochene Limitation auf nur 5 Zahlen und 5 Farben. Das muss halt so sein, damit das Spiel so funktioniert, wie es will. Klar, klar kann man sagen, dadurch ist es relativ eingeschränkt und das stimmt auch. Aber ich finde das okay so, dass es sagt, okay, ich funktioniere anders und dafür muss das so und so funktionieren. Ist aber ja wirklich ein spezielles Ding. Also für mich als jemand, der schon sehr, sehr viele Quizspiele gespielt hat, finde ich es einfach mal cool, dass ein Quizspiel, und die Fragenqualität finde ich auch wirklich gut, das will auch ich mal noch sagen, du hast es schon angesprochen. Ich finde es einfach schön, dass das ein Quizspiel ist, das mal anders funktioniert. Einfach so als Abrundung von den 50 anderen Quizspielen, die ich hier im Regal habe. Von daher ist das für mich schon okay, aber ja, also da finde ich schon völlig legitim, dass wir darüber jetzt nicht unbedingt im Orakel gesprochen haben, weil ja, ich sehe das auch auf jeden Fall nichts für die breite Masse. Kein Spiel, das ich auch anderen empfehlen würde, wo ich sagen würde, hey, du suchst ein cooles Quizspiel, dann kauf dir mal Knowledge. Nee, das ist schon ziemlich speziell. Aber ich mag es trotzdem ganz gern.
Ja, es ist also ich will es auch gar nicht schlechter reden, als es ist. Dieses dynamisch verändernde Spielfeld finde ich reizvoll. Und ich find's auch schön, wenn Quizspiele mal was anderes ausprobieren und mal was anderes machen, außer Frage-Antwort, wer hat die meisten Punkte. Das hat dann seinen Reiz und das hat dann eben auch die Einschränkungen. Mich haben sie an der Stelle nicht abgeholt. Ich kann total anerkennen, wenn du sagst, ich finde das spannend, ich finde das super. Und ich glaube, dann haben wir zu Knowledge auch doch einiges gesagt. Ich habe eine schriftliche Rätsel dazu geschrieben auf meinem Blog. Wer die lesen möchte, der letzte Satz war, ich habe Fragen. Denn es hat für mich nicht in allen Teilen gut funktioniert, aber das haben wir jetzt hinlänglich geklärt. Es handelte sich um Knowledge, Fragezeichen. Das Spiel oder das Quiz ohne Fragen von Per Silvester in der sehr bunten, poppigen Illustration von Vanessa Himmler, erschienen bei der Edition Spielwiese und bei Pegasus im Vertrieb.
Das letzte Spiel, das ich mitbringe, ist eine Neuheit oder zumindest ein Titel aus dem aktuellen Jahrgang des Sit-Down-Verlags. Und das ist so ein Verlag, den mag ich irgendwie total gerne. Da gehe ich immer gerne auf der Messe in Essen, gehe ich immer zu deren Stand und guck, was die so Neues haben. Ich informiere mich da überhaupt nicht im Vorfeld. Da ist auch, glaube ich, oder die Spiele haben generell eher so wenig Hype im Vorfeld. Manche schaffen es natürlich so wirklich dann so zu breiten Erfolgstiteln zu werden. Also mit manchen meine ich jetzt Magic Maze zum Beispiel. Aber die haben auch immer mal, finde ich, also ich finde, die haben immer ganz coole Spiele, die ich mir dann auf der Messe angucke und denke, ach, das sieht irgendwie schön aus, das möchte ich mir mal angucken. Und so war das dieses Jahr auch. Ich bin dann zu denen an den Stand gegangen und die haben viele Spiele präsentiert und eines war Maps of Mysterra. Das habe ich mir angeschaut und dachte, oh, so ein Erkundungslegespiel, wir sind auf so einer Insel, legen Landschaftsplättchen, sowas holt mich natürlich immer mal ab. Und dann stand ich da zufällig auch an einem Tisch, wo so ein Erklärbär das gerade, glaube ich, zwei Franzosen erklärt hat. Ich habe mich noch so dazu gemogelt und dann kam später noch jemand, wir haben es dann auf Englisch gespielt, kam noch jemand Englischsprachiges dazu, da haben wir so eine internationale Spielrunde gemacht und das hat mir direkt so gut gefallen, dass ich es mir gleich gekauft habe auf der Messe. Gab dann erfreulicherweise auch schon die deutsche Regel, damals noch von denen selbst vertrieben. Mittlerweile ist es, oh Gott, wo ist es im Vertrieb jetzt mittlerweile? Asmodee oder Huch? Oh Gott, das ist Asmodee, sollte ich wissen.
Soweit ich weiß.
Okay, gut, Asmodee. Und ja, also Maps of Mysterra ist ein Spiel, bei dem wir Kartografen sind, die eine neu entdeckte Insel kartografieren wollen. Und zwar haben wir einen Plan, der stellt so eine Insel dar aus im Prinzip so einem 5x5 leeren Raster am Anfang, 25 Felder. Und auf diese 25 Felder legen wir im Laufe des Spiels vier Geländeplättchen. Es gibt Steppe, Dschungel, Lagune und Gebirge. Und die haben wir auf einem großen zentralen Plan, wo wir alle unsere Figur drüber bewegen und dann da diese Plättchen hinlegen. Wir haben aber auch jeder für uns unser eigenes Tableau, wo wir Karten, so dominomäßige Karten mit immer zwei Geländetypen, legen wir auch da drauf. Und die sind eng miteinander verknüpft, denn wir bewegen zwar unsere Figur über den Hauptplan, den wir alle gemeinsam bespielen. Und die Position der Figur bestimmt auch, wo darf ich was erkunden, denn ich darf immer nur benachbart zu meiner Figur irgendwas jetzt legen. Aber der Legemechanismus funktioniert dann auf meinem persönlichen Tableau, indem ich nämlich diese Dominokarten da drauf lege. Und dadurch bestimme ich dann, welche Geländearten auf den Hauptplan gelegt werden. Ich stehe halt zum Beispiel links unten in der Ecke und sage, hier, da sind jetzt zwei Waldfelder. Und wenn auf dem Spielplan noch nichts ist, am Anfang ist der leer, dann lege ich jetzt zwei Waldfelder auf diese Plätze, die ich quasi auf meinem persönlichen Tableau aber mit einer Karte belegt habe. Und wenn die jetzt zum ersten Mal ins Spiel kommen, dann werden die noch mit so einer nebligen Seite nach oben gelegt. Das heißt, das ist noch ungewiss, ist noch nicht bestätigt. Das kann dann im Laufe des Spiels bestätigt werden, wenn nochmal ein Spieler da auf seinem Tableau an dieselbe Stelle Wald legt, das kann auch ich selber sein, dann wird das Plättchen auf dem Hauptplan umgedreht, es ist bestätigt, da kann jetzt nichts mehr passieren. Es kann aber auch sein, dass ein Gegner im nächsten Zug sagt, nee, Moment mal, da ist doch Steppe, dann legt der auf dieses Feld, um das es geht, auf seinem Tableau aber Steppe und dann wird das Plättchen ausgetauscht, also dann kommt das Waldplättchen von der Mitte weg und es kommt ein Steppeplättchen hin, was wiederum auch nochmal ausgetauscht werden kann. Also jeder von uns legt quasi auf seinem persönlichen Tableau aus diesen Dominokarten so eine Landschaft und die Hauptinsel, die in der Mitte ist, ist quasi so das gemeinsame Produkt aus all unseren Legeaktionen. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Idee, die fordert natürlich so einiges so an Abstraktionsmöglichkeit ein. Und das ist auch eine Sache, die ich beobachtet habe, die da bei manchen Spielern zu Überforderungen führt. Also es kam schon so vieles vor in deinen Partien bestimmt auch, dass zum Beispiel Spieler diese Dominokarten auf den Hauptplan legen wollten. Und ich musste sagen, nee, Moment mal, das legst du auf dein persönliches Tableau. Oder zum Beispiel, habe ich jetzt noch gar nicht angemerkt, es gibt so persönliche Aufträge, von denen am Anfang jeder zwei bekommt. Und die musst du dann erfüllen im Laufe des Spiels. Sie bringen Bonuspunkte, Endziele, kennt man aus vielen anderen Spielen. Und diese persönlichen Ziele beziehen sich aber nur auf dein eigenes Tableau. Und das vergisst man aber auch gerne. Dann macht ein Gegner, ändert einen Geländetyp in der Mitte, was man selber gelegt hat. Dann denkt man, ach, jetzt hast du meinen Auftrag vereitelt. Und dann muss man die Mitspieler dran erinnern. Nee, der Auftrag bezieht sich nur auf dein persönliches Tableau. Das gilt gar nicht für das, was in der Mitte liegt. Und man muss sich vielleicht auch von dem Gedanken lösen, dass das eigene Tableau genauso aussehen muss wie das in der Mitte, weil es ist durchaus legitim zu sagen, okay, wir haben schon bestimmt, auf dem zentralen Feld in der Mitte liegt Wald, aber ich kann da in einem späteren Zug durchaus auf mein persönliches Tableau auch irgendwas ganz anderes hinlegen. Das kann sinnvoll sein, um die persönlichen Aufträge zu erfüllen, macht aber auch nicht unbedingt Sinn, weil ich am Ende auch möglichst große Deckungsgleichheit haben will mit dem Haupttableau. Es gibt dann für jedes Feld, das übereinstimmt, gibt es, glaube ich, zwei Punkte. Ja, und so bewegen wir uns über die Insel und puzzeln diese Insel voll. Wenn die irgendwann voll ist oder unser Tableau voll ist, ist das Spiel dann auch zu Ende. Und dann gibt's im Prinzip für drei Aspekte Punkte, nämlich einmal für diese persönlichen Ziele, wie gut hast du die erfüllt, dann einmal wie deckungsgleich ist dein persönlicher Plan mit dem Hauptplan in der Mitte. Und das Dritte, was wir noch nicht angesprochen haben, man kann noch Gebiete Gebiete beanstanden. Also man kann dreimal im Spiel eine zusammenhängende Fläche auf dem Plan sagen, das ist jetzt mein Gebiet, so ein bisschen Carcassonne-mäßig, und da bekommt man für jedes Feld in diesem Gebiet 2 Punkte. Und ich finde, diese 3 Elemente, auf die man hinspielt, also Auftrag erfüllen, deckungsgleich puzzeln und Gebiete beanstanden, die, finde ich, halten sich wirklich gut die Waage. Die sind alle 3 relevant im Spiel und sehr schön ausbalanciert. Gibt ja immer wieder ein Spiel, wo man sagt, ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so relevant, das bringt am Ende gar nicht so viel Punkte, das hätte man jetzt weglassen können. Aber ich finde, dafür, dass das Spiel jetzt nicht super kompliziert ist, geht durchaus, denke ich, noch als gehobenes Familienspiel durch. Finde ich das wirklich eine schön anspruchsvolle und auch stimmige Puzzleaufgabe. Das macht auch Sinn. Also, ich meine, dass wir kartografieren, das ist ja wirklich das, was wir in dem Spiel machen. Also das Thema, finde ich, passt gut dazu. Mir gefällt Maps of Mysteria richtig gut, muss ich sagen.
Ja, ich bin nicht ganz so ein Fan von dem Spiel. Ich bin auch kein Gegner von dem Spiel. Ich spiele das schon, ich habe das ein paar Mal gespielt. Aber ich hatte auch zu viele Situationen, wo ich es als zu grübelig empfunden habe, wenn du dann da mit Leuten spielst, die dann da ewig lang sitzen und sagen, okay, was muss ich nochmal machen, wie geht das jetzt und so. Dann ist mir das durchaus manchmal so ein Ticken drüber in dieser Differenz, was liegt auf meinem persönlichen Tableau und was liegt in der Mitte. Und ich habe es auch ein paar Mal erlebt, dass Leute eigentlich immer genau das Gleiche gebaut haben, dass ich quasi einfach nur das ablatsche, was du da schon hingelegt hast. Dann haben wir wenig Differenzierungsmerkmale, außer dass halt jemand mal zuerst so ein Gebiet beansprucht oder seine persönlichen Ziele dann eher in den Fokus nimmt oder so. Und ich finde es tatsächlich als Spiel an einigen Stellen so ein bisschen wurstelig. Also zum Beispiel, je nachdem, welche Landschaft ich kartografiere, hat diese Landschaft ja eine bestimmte Eigenschaft oder einen bestimmten Effekt. Wenn ich auf dem Berg stehe, kann ich ein bisschen weiter gucken. Wenn ich im Wald stehe, darf ich halt nicht weiterlaufen. So, das heißt, tendenziell wollen alle irgendwie keinen Wald bauen, weil man da halt dann irgendwie stehen bleiben muss. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass man dann da, also ganz oft, ich habe es 5 oder 6 Mal gespielt, ne? Aber immer mal wieder erlebt, dass man dann im Wald stand und dachte, jetzt scheiße, ich brauche jetzt irgendwie einen Wald für meine Punkte, aber ich komme jetzt da gerade hier nur noch ganz langsam weiter, und dann immer diese Entscheidung zu treffen und dann zu überlegen, bringt es mir jetzt eigentlich mehr Punkte, wenn ich auf mein persönliches Ziel verzichte und halt eben keinen Wald baue, oder ob ich jetzt irgendwas anderes baue und dann vielleicht das Gebiet beanspruche oder so. Und ja, das ist schon irgendwie reizvoll, diese Dinge im Kopf zu behalten. Gleichzeitig fand ich es aber auch an anderen Stellen dadurch extrem so eine kleine Ecke zu umständlich. Also vielleicht nicht kompliziert, aber so ein bisschen umständlich. Weißt du, was ich meine? Oder hast du das anders erlebt?
Umständlich finde ich es nicht. Ich muss ehrlich gesagt zustimmen. Für mich persönlich habe ich an dem Spiel echt gar keine Kritikpunkte, muss ich sagen. Das trifft sehr meinen Geschmack. Und ich sehe, dass das nicht jedem Spaß macht, dass das nicht für jeden so geeignet ist, weil man sagt, ach, ich finde das irgendwie anstrengend, mir immer zu überlegen, was lege ich jetzt bei mir und was hat das in der Mitte für Konsequenzen. Also es ist jetzt kein Spiel, das ich uneingeschränkt jedem empfehlen würde. Aber die Sachen, die da drin stecken, ich finde, da ist nicht zu viel. Ich finde alle Sachen interessant. Mir gefallen auch die Sonderaktionen die Sonderfähigkeiten dieser 4 Geländetypen. Ich finde, die bringen da noch genau die richtigen taktischen Möglichkeiten, sich auch effizient über diesen Plan zu bewegen. Und dann nebenbei noch zu gucken, ja, will ich jetzt ein großes Gebiet noch hier erschließen, weil vielleicht passt das nicht zu meinem Auftrag, aber ich kann das Gebiet beanspruchen, das bringt mir dann vielleicht noch mal 10 Punkte am Ende, weil ich einen großen Wald hier für mich zu meinem Gebiet mache. Also mir gefällt das richtig gut, muss ich sagen. Und umständlich, nö, finde ich eigentlich nicht. Ich finde, das hat genau den richtigen Umfang für so ein nicht super simples, aber bisschen gehobenes Legespiel.
Ja, es mag dazu kommen, dass ich ja nicht so ein expliziter Freund von so Legespielen bin. Also das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Ich habe das schon gerne gespielt, aber es war jetzt kein Spiel, was mich so richtig vom Hocker gerissen hätte oder so. Ne? Ich glaube, das kann man da so festhalten. Es hat meinen Geschmack nicht so richtig getroffen. Es gab so 1-2 Elemente, ich habe sie als umständlich empfunden. Aber trotzdem, das, was man da macht, das ist schon irgendwie interessant, ne? Da erst zu laufen, zu kartografieren und dann mal eine These in den Raum zu stellen, was könnte wohl da hinten im Nebel liegen, und dann kommt mein Mitspieler und sagt, nee, da ist gar keine Steppe, da ist auf jeden Fall ein Waldgebiet oder so. Die Julia Zerlik hat ja im Spiel doch mal Kanal das Spiel auch besprochen und sagte, ja, das ist schon thematisch manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn du erstmal vermutest, da könnte ein Wald liegen und stellst dann fest, nee, das ist gar kein Wald, das ist ein Berg. Und dann stelle ich mir vor, wie so ein Forscher dann durch so ein Gebiet tappt und dann sagt, oh ja, da hinten im Nebel, das könnte wirklich ein Wald sein und steht vor einem Riesenberg und hat ihn einfach nicht gesehen, dann vertraue ich diesem Forscher schon nicht mehr. Also thematisch an der einen oder anderen Stelle bisschen fragwürdig, aber das kann ich mit dem gebotenen Augenzwinkern bei so einem Spiel total verzeihen, weil ich finde die Idee, ein Spielfeld zu erkunden aus verschiedenen Perspektiven, eine These aufzustellen, die dann später verifiziert oder nochmal geändert wird, natürlich auch reizvoll. Aber es ist kein Spiel, was ich noch häufiger spielen müsste. So, aber ich verstehe, wenn dir das gut gefällt. Ist ja auch schön. Müssen ja auch nicht bei der gleichen Meinung sein.
Besonders. Nee, absolut nicht. Ich weiß, aber ich glaube, wir sind recht ähnlicher Meinung beim letzten Titel für heute. Den stellst du nochmal vor. Den haben wir doch schon ein bisschen ausführlicher in unserer Orakelfolge gesprochen, weil du zu Beginn meintest, die 6 Spiele heute alle wahrscheinlich nicht so relevant für Spiel des Jahres. Mal schauen, wird das beim letzten Titel auch so sein? Es geht nämlich um Bonsai beim Kosmos Verlag. Frederik, was haben wir dazu zu sagen?
Genau, ich habe Bonsai mitgebracht. Das ist beim Kosmos Verlag Anfang diesen Jahres erschienen, also im aktuellen Jahrgang. Und hier handelt es sich wirklich um so ein ganz klassisches Familienspiel, Legespiel, Puzzlespiel, bei dem wir aus kleinen Einzelplättchen einen Bonsai zusammenlegen. Und das sieht auch schon sehr verheißungsvoll aus auf der Schachtel. Also schon auch wunderschön illustriert und gestaltet. Ist da so ein Bonsai in so einem japanischen Setting mit so einer klassischen Pagode im Hintergrund und so einem Torbogen. Also das sieht schon wieder echt hübsch aus. Und dann habe ich im Spiel selber verschiedene Plättchen, nämlich so Stammplättchen, das sind so kleine Holzplättchen, Sechseckplättchen, die typischen Hexplättchen. Dann habe ich Blätterplättchen, die sind grün, ich habe Früchte und ich habe Blüten. Und die möchte ich möglichst gewinnbringend an meinem Bonsai zusammenpuzzeln. Und dafür habe ich 2 verschiedene Aktionen. Entweder kann ich meditieren oder ich kann kultivieren. Wenn ich meditiere, dann nehme ich aus einer offenen Auslage, aus der liegen insgesamt 4 Karten nebeneinander auf so einem Tableau. Und da kann ich mir eine Karte nehmen und diese Karte hat eine bestimmte Funktion. Und unter 3, nämlich der hinteren 3 Karten, ist jeweils auch nochmal angegeben eine Kombination aus Plättchen, die ich mir auch in meinen Vorrat nehmen darf. Und dann sammle ich so kleine Plättchen in meinen Vorrat bis zu einem gewissen Limit. Ich darf nämlich am Anfang zumindest maximal 5 Plättchen besitzen und dann muss ich die auch schon kultivieren und in meinem Bonsai möglichst gut zusammenpuzzeln. Naja, und dann sind es so Dinge, die man vielleicht erwartet. Stammplättchen dürfen nur an Stammplättchen gebaut werden. Grüne, also Blätterplättchen, müssen zwingend an einem Stamm anliegen und Früchte beziehungsweise Blüten müssen natürlich dann an den Blättern liegen. Und da gibt es auch so Sonderregeln, wie die dann gewertet werden. So, das ist jetzt nicht so relevant. Die Karten in der Mitte, die haben eine unterschiedliche Funktion. Die bringen mir nämlich entweder weitere Plättchen, wenn ich eine Meisterkarte nehme, so ein Zen-Meister ist das dann oder sowas, so ein Obergärtner mit einem langen weißen japanischen Rauschebart, kann ich mir den nehmen, da kriege ich weitere Plättchen. Oder es gibt so einen Gesellenkarte, dann kann ich Plättchen aus meinem Vorrat direkt einpuzzeln. Das bringt mir also einen kleinen Vorsprung, meine Plättchen auch wieder loszuwerden. Und immer wenn ich kultiviere, kann ich Plättchen einbauen gemäß der Vorgaben, die mir meine eigene Kartenauslage dann erlaubt. Denn am Anfang kann ich auch nur 3 Plättchen einpuzzeln, nämlich ein braunes Stammplättchen, ein grünes Blätterplättchen und ein zusätzliches beliebiges. Und ich kann das aber im Laufe des Spiels erweitern, wenn ich sogenannte Wachstumsplättchen dazulege. Das sind so kleine Bäume, die es mir dann erlauben, weitere Plättchen anzulegen. Das heißt, wenn ich kultiviere, kann ich diese Aktion dann für die Zukunft verstärken. Und ich kann mir noch so eine Gießkanne, so ein Werkzeugplättchen dazu nehmen oder Gärtnerplättchen oder Gärtnerkarte, keine Ahnung, wie die heißen. Und dann habe ich die Möglichkeit, eben nicht nur 5, sondern für jede Gießkanne 2 weitere Plättchen in meiner Auslage zu lagern. Naja, und dann möchte ich auf der einen Seite den Bonsai so zusammenpuzzeln, dass die Plättchen an sich möglichst optimal gewertet werden. Und dann gibt es in einer offenen Auslage auch noch 3 weitere Ziele, die ich erreichen kann. Da gibt es dann zum Beispiel für zusammenhängende Stämme oder für die meisten Blätterplättchen, die aneinander liegen oder für bestimmte Formen des Bonsais oder so, gibt es dann unterschiedliche Wertungen. Und das Spiel endet dann nach einer, weiß ich nicht, 25, 30 Minuten, wenn dann eben der Nachziehstapel leer ist, das skaliert je nach spielender Anzahl und dann werden eben die Plättchen von diesen Bonsais gewertet. Das ist ein sehr schönes Legespiel. Das Spiel hat von oder ist von Rosario Battiato, Massimo Borsi und Martino Chiacchiera. Es ist gestaltet von Davut Mogadami und ich finde tatsächlich, ist von DV Games im ursprünglichen und bei Cosmos erschienen und ich finde tatsächlich die Gestaltung bei diesem Spiel wunderschön und es hat auch wirklich beim Spielen so eine kontemplative Ruhe strahlt es aus, die ich mit so einem Bonsai auch verbinde, also wirklich so zen-meditativ. Ich nehme mir entweder eine Karte und ein paar Plättchen oder ich puzzle die in meinen Bonsai und dann ist schon der nächste dran. Komplett stressfrei, komplett entspannt. Und ich habe an dem Spiel einiges zu loben und auch ein, zwei Punkte, die ich gleich noch ein bisschen kritisieren möchte. Aber ja, wir waren uns beide einig, das könnte durchaus ein Spiel sein, was, wenn nicht ein Kritikpunkt, den ich gleich äußere, in den Weg käme, durchaus von seiner Gestaltung, von seiner ganzen Aufmachung und Anmutung durchaus ein schöner Familienspiel des Jahreskandidat sein könnte, oder?
Dem kann ich dir eigentlich völlig zustimmen. Ich sehe das ganz genauso. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war ich richtig geflasht, weil ich finde, in vielen Bereichen ist das ein wirklich herausragend guter Titel. Also das fängt schon bei der Grafik an. Mir gefällt das Schachteldesign sehr schön. Das Material sieht schön aus. Und was ich vor allem so beeindruckend cool finde, ist, wie passend dieses Thema für dieses Spiel gewählt wurde. Also wir haben mal wieder ein Legespiel mit Sechseckplättchen, aber eben durch die Regeln ergibt sich da ja ein so spezielles Gebilde, das und Bonsai-Thematik, also ich meine, Natur, Pflanzen hatten wir öfters mal, aber jetzt geht's ja wirklich nur um diesen einen konkreten Baum. Und das passt so gut, weil das Gebilde, was wir da puzzeln, das sieht halt eben wirklich aus wie ein Bonsai. Und ich meine, gut, man hätte das Spiel jetzt vielleicht auch noch Flussdelta nennen können, dass wir irgendwie einen Fluss legen, der sich verzweigt und daran bilden sich irgendwie Ortschaften oder so. Das hätte vielleicht auch noch funktioniert. Aber diese Bonsai-Thematik, finde ich, die passt perfekt da drauf. Und die finde wurde perfekt gewählt. Und auch dieses, wenn wir jetzt mal zum Spiel selbst kommen, die ganze Mechanik, also das mechanische Gewand, das finde ich eigentlich nahezu perfekt bei diesem Spiel. Es ist zugänglich, es ist einfach. Ich nehme eine Karte oder ich baue meine Plättchen. Aber auch das Kartennehmen, das ist schön abwechslungsreich, weil es eben so viele verschiedene Karten gibt. Nicht nur Karten, die mir Plättchen geben, auch Karten, die meine Fähigkeiten verbessern, Karten, die mir Siegpunkte am Ende bringen. Also ich finde so von der ganzen Zugänglichkeit und von den Mechanismen her, finde ich das einen ganz starken Titel und eigentlich total Spiel des Jahres geeignet. Also eigentlich, finde ich, macht das Spiel ganz vieles richtig, was ein Spiel des Jahres braucht. Hast du ja eigentlich auch schon gesagt. Ich denke aber mal, wir teilen den gleichen Kritikpunkt, der jetzt bei uns dazu führt, dass wir glauben, da haben andere Spiele vielleicht doch die Nase vorne, aber den will ich dir jetzt nicht wegnehmen. Denn, Frederik, was ist denn der Grund, weswegen wir, ich denke, wir sehen den gleichen Grund, warum es vielleicht dann doch nicht unbedingt reichen wird am Ende?
Ja, vielleicht vorab noch mal, also mir geht's genau wie dir. Ich habe das Spiel wirklich auch sehr schnell sehr ins Herz geschlossen. Und das lässt sich auch daran ablesen, dass ich es in diesem Podcast schon mal vorgestellt habe, nämlich im Sonntagsfrühstück Nummer 73. Das war die Folge 167 in diesem Podcast. Und da stelle ich ja wirklich leicht zugängliche und schöne Familienspiele vor. Und da ist Bonsai in diesem Jahr wirklich ein toller Kandidat. Von der Optik über das Spielgefühl, die Haptik, alles das ist wunderbar. Und was ich an Bonsai wirklich gerne mag und was ich jetzt in vielen, insbesondere auch wenig Spieler oder gelegenheitsspielenden Runden erlebt habe, ist, dass hinterher auch die vielleicht dann verloren haben und nicht die meisten Punkte hatten, sagt, aber guck mal, wie schön mein Bonsai geworden ist. Also jeder baut da was Schönes, was Konstruktives, was Attraktives auf und hat dann einen schönen Baum vor sich liegen. Und selbst wenn man verloren hat, freut man sich über das, was man da gebaut hat. Und das ist eben etwas, was ich bei so einem Familienspiel dann auch total schön finde, dass es dann vielleicht nicht darum geht, noch den letzten Punkt rauszuquetschen, sondern manche bauen einfach total nach Optik und haben allein daran Freude, einen schönen Bonsai dahin zu legen. So. Und der große Kritikpunkt, den ich leider habe an dem Spiel, ist, nach ein paar Partien ist der Reiz relativ schnell verflogen, weil ich dann doch schon irgendwie recht schnell rausgefunden habe, wie ich so einen Bonsai bauen muss, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Ja, die Auslage dieser offenen Bonuspunkte, die ich dann noch bekommen kann, die variiert ein bisschen. Da gibt es insgesamt so 5 Sets. 3 davon liegen immer da, aber die bin ich dann auch immer relativ schnell schon wieder durch. Und deswegen ist bei Bonsai leider nach so ein paar Partien relativ schnell bei mir die Luft ein bisschen raus gewesen. Ich spiele es immer noch gerne, aber ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, ich entdecke da was Neues oder da passiert jetzt noch mal was anderes oder da ist irgendwas, was mich überrascht, was ich noch nicht gesehen hätte. Das passiert einfach nicht, sondern das ist eigentlich so, ist wie immer. Und das meine ich gar nicht negativ. Es ist so ein bisschen so es gibt ja auch Dinge im Alltag, die man irgendwie immer macht und die nett sind. Also wenn ich spazieren gehe, gehe ich vielleicht die gleiche Runde spazieren wie immer und die kenne ich und da überrascht mich nichts mehr Neues, weil da kenne ich die Nachbarn oder kenne ich die Landschaft und dann gehe ich da aber trotzdem gerne lang, weil es da schön ist. Und so ein bisschen ist das bei Bonsai auch. Ich spiele das wirklich gerne mit und es ist immer eine gute investierte halbe, dreiviertel Stunde. Aber es ist eben so wenig überraschend und so wenig es passiert halt nichts mehr, was ich nicht schon tausendmal gesehen hätte. Und das, glaube ich, könnte diesem Spiel ein bisschen zum Nachteil gereichen, wenn es um den Jurypreis geht. Aber hey, die Jury ist ja nicht die einzige Instanz, die entscheidet, ob ein Spiel schön ist oder nicht. Ich habe eine mittlerweile zweistellige Anzahl von Partien, die ich gerne gespielt habe. Und in vielen Familien ist eine zweistellige Anzahl von Partien ja durchaus was, für das die ein paar Monate spielen. Und dann ist Bonsai wirklich ein gut investierter Titel, aus meiner Sicht.
Ja, du nimmst mir natürlich die Worte aus dem Mund. Ich sehe es ganz genauso. Ich habe eben schon das spezielle Thema oder das spezifische Thema gelobt. Und jetzt kann man aber eben die Sache auch umdrehen und sagen, gerade dieses Spezielle sorgt dafür, dass das Spiel vielleicht nicht so abwechslungsreich sein könnte, wie wenn es jetzt vielleicht eben doch so ein generischeres Landschaft-Städte-Bau-Thema hätte. Sagen wir, es gibt nur vier Plättchen im Spiel. Wären das vielleicht Wald, Feld, Stadt und sowas gewesen, dann hätte man da vielleicht doch immer mehr unterschiedliche Gebilde bauen können. Aber so, der Bonsai, der sieht schon jede Partie immer sehr, sehr ähnlich aus. Ich meine, die Regeln, die das Spiel vorgibt, sorgen nun mal einfach auch dafür. Und wenn du das ein paar Mal gespielt hast, kannst du dir in zukünftigen Partien eigentlich entscheiden, soll mein Bonsai viele Blumen haben oder soll er viele Früchte haben? Das sind so die beiden Extreme, die man spielen kann. Und viel mehr Varianz steckt dann da leider auch nicht mehr drin. Dafür sorgen leider auch nicht diese, ich weiß gar nicht, ob wir es schon angesprochen haben, diese Aufträge oder Meilensteine, die mag ich auch total gern. Die haben ja auch wieder so ein Zockerding drin, wo ich mich entscheiden will, nehme ich mir jetzt schon die Belohnung oder will ich noch auf eine höhere Stufe pokern? Vielleicht gehe ich dann aber ganz leer aus, weil ich das gar nicht mehr erreiche. Finde ich auch ein wirklich cooler Mechanismus. Aber auch davon gibt es nur 5 Stück, die hat man und immer 3 sind im Spiel. Das heißt, spätestens nach Partie 2 kennt man die auch schon alle. Ja, da hätte das Spiel vielleicht ein bisschen mehr Varianz gebraucht. Vielleicht auch im Grundspiel schon so verschiedene Szenarien, vielleicht irgendwie so 4 Stück. In jedem Szenario baut man irgendwie eine andere Art von Baum nach, wo es dann auch immer andere Legeregeln gibt. Vielleicht hätte das dem Spiel ganz gut getan. Ich meine, sowas kann ja theoretisch auch noch in der Erweiterung kommen, dass dann neue Bauplättchen ins Spiel kommen, neue Regeln, neue Ziele. Das ist schon was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, denn ich würde das Spiel an sich gern immer wieder regelmäßig spielen. Aber ja, nach ein paar Partien denkt man sich schon so, ja, mein Bonsai-Baum, der sieht eigentlich irgendwie immer gleich aus. Also so viel Raum zum Entdecken, zum Verwirklichen, zur Vielfalt bietet das Spiel leider nicht so sehr, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ja, stimme ich dir ganz genau zu. Ich stimme dir aber auch zu, das macht das Spiel jetzt nicht kaputt oder das macht jetzt nicht aus einem begeisternden Spiel eine Enttäuschung. Auch ich finde Bonsai immer noch einen wirklich schönen Titel, den ich gern habe und wo ich sage, hey, da freue ich mich wirklich über eine Erweiterung, die hier ein bisschen Varianz vielleicht noch mit reinbringt.
Also geht mir ganz genauso. Das Spiel wird auch in meiner Sammlung bleiben. Ich werde es nicht hergeben, weil es macht wirklich echt Spaß. Und ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast mal, bin ich so meine Fotogalerie mal durch und habe mal geschaut, wie sehen denn eigentlich die ganzen Bonsais aus? Weil ich jedes Mal, wenn ich so einen Bonsai gespielt habe, dachte, ach, der ist aber schön, den fotografiere ich schnell. Dann habe ich den bei Instagram gepostet und dann habe ich diese Fotos angeguckt und habe hinterher gemerkt, oh, die sehen irgendwie alle gleich aus. Also vielleicht war es dann doch nicht sowas Besonderes, wie ich es in dem Moment gefühlt habe. Aber hey, wenn man es in dem Moment fühlt, ist es doch auch irgendwie richtig. Und was ich noch ergänzen kann, ist, es gibt auch einen sehr hervorragenden Solo-Modus bei Bonsai. Den kann man auch nochmal schön spielen. Da gibt es auch ein paar schöne Aufgabenszenarien. Also wirklich durchaus ein empfehlenswerter Titel. Kosmos hat ja eh jetzt so ein paar Titel mit Naturthema gehabt, Cascadia und dann Sattgrün und jetzt wieder Bonsai. Also das ist durchaus ein gefälliges Thema, was gut ankommt und ich wünsche Bonsai da auch ganz viel Erfolg und kann mir gut vorstellen, dass das in vielen Familien wirklich für viel Furore und Freude und Kontemplation sorgt. Ja. Und damit haben wir die Folge für heute schon wieder beendet. Mit Vienna, mit Stamp Collection, mit Marabunta, Knowledge, Maps of Mysterra und Bonsai. Und natürlich interessiert uns, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was du zu den genannten Spielen sagst, ob du eine Meinung dazu hast. Du kannst es gerne kommentieren auf boardcast-brettspielpodcast.de. Findest du alle Folgen, hast dann da eine Möglichkeit auch, dich entsprechend zu einer Kommentierung zu klicken oder schickst mir mal auf Instagram eine Meinung oder bei Twitter. Da freue ich mich immer sehr. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast positiv bewertest mit einer 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft natürlich auch immer sehr bei der Verbreitung. Was ich schon mal ankündigen kann, der Chris, den wirst du bald wieder hören. Wir werden nämlich am Nachmittag der Nominierung der Spiele des Jahres, es ist ja der Dienstag, der 11.06., da wird um 16 Uhr live in einem Stream die Spiel des Jahres Verleihung auf YouTube gestreamt. Kannst du im Verein Spiel des Jahres mal anschauen und kannst dann live mitbekommen, was passiert. Und direkt im Anschluss werden der Stefan, der Chris und ich mal unsere eigene Orakel kritisch hinterfragen und mal schön auseinandernehmen, was die Jury da wieder fabriziert hat. Oder vielleicht werden wir es wie im letzten Jahr loben oder uns auf die Schulter klopfen oder vor Scham im Boden versinken, weil wir die Hälfte der guten Titel dann doch übersehen haben. Also am 11.06. erscheint dann auch direkt am späten Nachmittag die neue Folge. Und ja, ich sag jetzt erstmal, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und nach der letzten Folge ist dem Chris wieder siedend heiß eingefallen, dass ja das Schlusswort immer der Gast hat. Und ich weiß nicht, Chris, hast du heute dran gedacht? Denn das Schlusswort hat auch wie immer heute mein Gast. Und das war heute Chris Gräf vom Brettagoge-Podcast.
So schön diese Tradition ist, so lieb geworden ist meine Tradition mittlerweile, dass ich da natürlich nie dran denke, so wie ich es auch heute wieder getan habe. Deswegen nein, auch heute wartet ihr auf einen schlauen Sinnspruch vergebens. Ich kann mich nur verabschieden und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. War wieder schön hier, macht's gut.